redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin wir über Neuigkeiten aus der Wissenschaft plaudern mit Florian Freistetter
und mit Holger Klein.
Wir müssen jetzt erst recht mit dem Weltraum anfangen, ne? SpaceX erreicht Raumstation.
Ach, müssen wir darüber reden?
Das ist genau die Frage, die ich dir stellen wollte. Ist das eigentlich irgendwie, bedeutet das irgendwas oder ist das letztlich trivial, also so trivial wie Raumfahrt sein kann jetzt?
Gut, Raumfahrt ist selbstverständlich nie trivial, vor allem wenn Menschen mitfliegen, natürlich. Natürlich ist es was, worüber man reden kann, das ist schon eine Nachricht wert. Es ist natürlich den Hype nicht wert, weil dass Menschen ins All fliegen, das haben wir schon gemacht. Also das ist jetzt nicht so, das wäre das großartig neu. Das hatten wir schon in den 60ern und das ist auch danach passiert. Es fliegen ja ständig Menschen ins All zur Raumstation. Das Neue war halt, dass jetzt die USA wieder kann. Ich meine, die USA waren, seit sie das Shuttle-Programm eingespart haben. Wann war denn das? Das muss so 2010, 11 rum sowas
gefühlt
gewesen sein.
Gefühlt ist ewig her, ja. Also gefühlt seit, in den 80ern, ja.
Ja. Und seitdem konnten die USA niemanden mehr ins All bringen. Europa konnte noch nie jemanden ins All bringen. Das heißt, die Menschen ins All bringen konnten, waren eben seitdem Russland und China, beziehungsweise ich überlege gerade, ob Indien hat es, glaube ich, auch mal geschafft, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall die USA halt nicht, die halt eine klassische Raumfahrtnation sind und für die war es vielleicht wirklich ein bisschen nervig, dass die halt ihre Astronauten immer über Russland nach oben schießen mussten.
Und Feind aus dem Kalten Krieg fragen müssen. Ne?
Also insofern war es natürlich was für die USA was Besonderes. Es ist auch insofern was Besonderes, als dass halt die NASA jetzt einen großen Teil der Arbeit ausgelagert hat und SpaceX bezahlt hat, das alles zu machen. Da kann man auch drüber diskutieren, was das jetzt bedeutet. Also ob das jetzt heißt, dass jetzt hier die Privatwirtschaft in der Lage ist. Da kenne ich mich ehrlich gesagt zu wenig aus. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel da jetzt wirklich genuin SpaceX war, wie viel da die NASA mitgemacht hat, ob die NASA einfach nur halt bezahlt hat, das Know-how zur Verfügung gestellt hat. Also das kann ich jetzt nicht einschätzen, inwieweit das jetzt bedeutsam ist, dass es eine private Firma war, die da was hochgeschickt hat, obwohl ja natürlich die NASA, die haben ja auch alle ihr NASA-Logo da auf dem Ding pappen gehabt. Aber das, was halt ich ein bisschen übertrieben fand, war halt der ganze Hype rundherum, so Launch America, we are making history. Ja, ihr macht das, was ihr vor 50 Jahren das erste Mal gemacht habt.
Also das hat mich auch so ein bisschen irritiert, aber es waren halt auch so viele Leute, die ich raumfahrttechnisch für abgeklärt halte, so übermäßig begeistert, dass ich dachte, ich frage mal Florian, der ist noch abgeklärter.
Ja, also ich bin insofern auch abgeklärt, weil das ist ja was, ich habe natürlich zugesehen bei dem Start und alles. Es haben mich auch auf Twitter einige angesprochen und mich Sachen gefragt darüber. Und das, vielleicht ist es mal ein guter Punkt, jetzt nach, weiß ich nicht, wie viel, 10 Jahren, wenn wir denn das hier machen, eben mal aufzuklären, dass Raumfahrt und Astronomie nicht das Gleiche sind. Also nur weil ich Astronom bin, habe ich noch lange keine Ahnung von Raumfahrt. Also
Raumfahrt ist eine Ingenieursleistung.
Das ist eine komplett andere Disziplin. Das ist genauso wie jemand, der irgendwie Meereskunde studiert hat, kann auch kein Kreuzfahrtschiff bauen. Ja? Also natürlich jemand, der auf dem Meer viel rumfährt, hat vielleicht auch ein bisschen Ahnung von Schiffen, genauso wie Astronominnen und Astronomen prinzipiell halt ein bisschen Ahnung haben, wie eine Rakete funktioniert, wie die Bedingungen sind von Himmelsmechanik, von der Bewegung rundherum. Also das ist schon ein bisschen verwandt, aber ich bin jetzt prinzipiell mal nicht besser qualifiziert zu erklären, wie jetzt eine Raumkapsel zur Raumstation fliegt und dort andockt und welche technischen Dinge da abgehen, wie irgendjemand anderer. Also das ist wirklich eine komplett andere Disziplin, nur weil es beides im Weltall stattfindet, bin ich als Astronom nicht unbedingt Experte, um diese Dinge zu erklären.
Du bist doch Beleuchter, mach mal hell.
Ja. Genau, ja. Okay. Ja, das Informatik studiert, kannst du mit dem Drucker installieren. Das ist im Wesentlichen das Gleiche, ja.
Ich habe noch eine Meldung mitgebracht. Deutsche Wissenschaftler haben das Universum gewogen.
Aha.
Ja, und es wiegt 1 Million Quadrillion Quadrillion Kilo.
Okay, gut.
10 hoch 54 Kilogramm ist es schwer.
Hat das auch das Eichamt geprüft, das Markamt?
Es gab offensichtlich ein Projekt, das nennt sich Kilo Degree Project, war an der Ruhr-Uni Bochum und die haben den Gravitationslinseneffekt benutzt und da haben, ja, ich habe keine Ahnung, wie die das machen, darum erzähle ich. Darum sind meine Meldungen ja auch immer so kurz, weil ich immer nur fasziniert erzählen kann, was ich selber gelesen habe. Jedenfalls haben sie Gravitationslinseneffekt benutzt, sich das verzerrte Licht angeguckt und daraus auf die Masse der abgelenkten Objekte und damit dann wieder auf die Gesamtmasse des Universums Rückschlüsse gezogen. Und das sind halt 10 hoch 54 Kilogramm.
Ja, also erstmal, ich habe jetzt die Geschichte nicht im Detail verfolgt. Ja,
das ist das Gewicht, das diese riesige Schildkröte jeden Tag
genau. zu tragen. Nee, also was auf jeden Fall mal dazu sagen muss, es ist sicherlich das Gewicht des Universums, sondern das Gewicht des sichtbaren Universums, logischerweise, weil wie groß das Universum wirklich ist, haben wir keine Ahnung. Was wir sehen können, ist logischerweise das sichtbare Universum. Also all das im Universum, wo das Licht Zeit hatte, seit dem Urknall, seit 13,8 Milliarden Jahren bis zu uns zu kommen. Das ist so ein Ding, das ist so um die 90 Milliarden Lichtjahre im Durchmesser groß, das Teil. Ja, und das, wie gesagt, ich muss jetzt ein bisschen spekulieren, was da, hier habe ich eine Nachricht aus der Welt, offensichtlich, die ist von 2018, was ist in der Welt. Ich finde tatsächlich gar keine Schlagzeile dazu, unter Universum gewogen, aber tatsächlich ist Gravitationslinseneffekt eigentlich die einzige Methode, wie wir halbwegs direkt die Gesamtmasse des Universums bestimmen können, weil die andere Methode ist gucken, ja, wo leuchtet was, und aus der Helligkeit kann man mit verschiedensten Methoden der Astronomie ziemlich gut auf die Masse dessen schließen, was leuchtet. Das Problem ist aber, und das wissen wir seit fast 100 Jahren, dass es auch Materie im Universum gibt, die offensichtlich nicht leuchtet.
Das ist die dunkle Materie, ne?
Ganz genau. Und nicht nur nicht leuchtet, sondern überhaupt nicht mit elektromagnetischer Kraft wechselwirkt, also quasi durchsichtig ist. Und
ist das dann auch die dunkle Materie oder hat die einen anderen Namen? Oder ist dunkel, bezieht sich auf das komplette Spektrum?
Die dunkle ist einfach, das ist einfach der Name, der halt sich eingebürgert hat. Aber dunkle Materie ist ja nicht einfach irgendwie ein schwarzes Drum, das irgendwo rumliegt. Weil man zuerst hat man gedacht, okay, es könnte wirklich einfach Zeug sein, das nicht leuchtet. Keine Ahnung, Planeten, die ohne Stern rumfliegen, einfach dunkel sind und deswegen sehen wir es nicht. Das wissen wir mittlerweile, dass das eher nicht der Fall ist, weil das hätten wir eben zum Beispiel gerade mit Gravitationslinsen gemessen. Weil die Gravitationslinsen, die messen im Wesentlichen nicht Licht, sondern tatsächlich Gravitationswirkung. Mhm. Das heißt, ich weiß nicht, wir haben sicherlich schon mal über Gravitationslinsen gesprochen, sonst können wir auch in den Shownotes irgendwie einen Podcast oder einen Artikel von mir noch verlinken, wo ich da mehr dazu gesagt habe. Aber im Wesentlichen ist eine Gravitationslinse das, was der Name sagt. Also man kriegt das, was draufsteht. Wir wissen seit Einstein, dass Masse Raum krümmt, ja? Mhm. Und das Licht vereinfacht gesagt dem kürzesten Weg durch den Raum folgt. Das stimmt nicht ganz, aber im Wesentlichen Licht folgt der Raumkrümmung. Und Optik, klassische Optik mit klassischen Linsen aus Glas, ist ja nichts anderes als mit Linsen dafür zu sorgen, dass Lichtstrahlen ihren Weg ändern und dadurch eben so Dinge wie Teleskope, Mikroskope und so weiter zu machen. Das heißt, du kannst mit Linsen, mit normalen optischen Linsen, Licht so manipulieren, dass du mehr siehst als vorher. Das Gleiche machen Gravitationslinsen. Die biegen halt den Raum selbst so, dass das Licht die Richtung ändert. Und so eine Gravitationslinse macht, da kannst du dir vorstellen, du hast meinetwegen eine Galaxie. Die ist wahnsinnig weit weg. Und zwischen uns und der Galaxie fliegt jetzt zum Beispiel ein Stern vorbei. Ja? Und dieser Stern, der kann als Gravitationslinse dienen. Das heißt, das Licht von der Galaxie fliegt an dem Stern vorbei und wird ein bisschen gebogen. Mhm. Das heißt, wir können, und ein Teil von dem Licht wird auch genau in unsere Richtung gebogen. Das heißt, wir sehen ein bisschen mehr Licht, als uns eigentlich zusteht. Weil normalerweise wäre das Licht von der Galaxie irgendwo hingeflogen im Weltall an uns vorbei. Wir hätten es nicht gesehen, aber weil da gerade diese Gravitationslinse zwischen uns und der Galaxie steht, kriegen wir ein bisschen mehr Licht ab als vorher. Mhm. Und das kann man
aber messen. Aber kriegen wir dann deswegen nicht auch aus einer anderen Richtung ein bisschen weniger Licht ab?
Das darfst du mir jetzt nicht fragen, wie das genau, also da ist sehr viel Mathematik mit dabei, diese ganzen Kaustiken heißt das, glaube ich, was man da berechnet, diese optischen Eigenschaften von Gravitationslinsen, aber man kann das alles auf jeden Fall sehr gut berechnen und man kann auch wirklich sehen, also du kannst teilweise auch wirklich sehen, wie halt so eine Gravitationslinse, oft wirken ja, so ein Stern ist eine recht kleine Gravitationslinse, es wirken auch auf ganze Galaxien als Gravitationslinse. Wenn eine Galaxie näher an uns ist als eine andere Galaxie, dann kann quasi das Licht der Hintergrundgalaxie von der Vordergrundgalaxie so verändert werden, dass du wirklich so du siehst quasi nicht eine Galaxie, sondern du siehst das Bild der Galaxie so verbogen zu einem Kreisbogen. Teilweise sogar Einstein-Ring nennt sich das. Wenn das gerade wirklich optimal passt, die Konfiguration, dann kannst du wirklich quasi so eine Galaxie, das Bild einer Galaxie zu einem Kreis in der Kreislinie zusammengebogen sehen oder Doppelbilder und sowas. Und das kann man alles tatsächlich mathematisch solche Bilder auswerten und daraus dann schließen, wie viel Masse, also jetzt wirklich unabhängig von der Sichtbarkeit, einfach wie viel Masse muss da im Universum rumliegen, damit die Bilder, die wir haben, alle genauso verbogen werden, wie wir sie verbogen sehen.
Ah.
Und das ist die Methode, mit der man sowas messen kann. Und wie gesagt, die anderen Methoden, wie du halt die Gesamtmasse des Universums abschätzt, die sind dann alle eher, die kommen aus ganz anderen Richtungen. Da guckst du dir die kosmische Hintergrundstrahlung an und schaust dir an, wie die verteilt ist und schließt dann aus den Unregelmäßigkeiten in der kosmischen Hintergrundstrahlung, die ja kurz nach dem Urknall selbst entstanden ist, kannst du darauf schließen, wie die Materie damals im winzigen Universum verteilt gewesen sein muss und sowas. Und aus komplett irgendwie kosmologischen Theorien, wo du sagst, wenn das Universum heute so aussieht, wie es aussieht, muss damals so viel Masse vorhanden gewesen sein. Und solche Geschichten kannst du auch Sachen ableiten. Und ich glaube tatsächlich, dass, wenn das die Schlagzeile ist, die ich in Erinnerung habe, dass es da halt schon immer ein bisschen Diskrepanzen gegeben hat. Also dass die unterschiedlichen Methoden nicht immer übereinstimmende, selbst innerhalb der Fehlergrenzen übereinstimmende Ergebnisse geliefert haben. Das heißt, dass wir da immer noch irgendein entweder Mess- oder ein fundamentales Problem haben.
Haben wir auch.
Die Masse des Universums zu verstehen.
Ja, ist auch so und bleibt auch so. Steht auch in dem Artikel, den ich gelesen habe. Aber das, also je nach Messmethode steht da drin, gelangen Kosmologen zu deutlich unterschiedlichen Resultaten. Eine neue Analyse lässt diese Unterschiede noch deutlicher werden. Mhm. Aber diese Analyse ist halt diejenige, die 10 hoch 54 ausgeworfen hat. Und ich fand das einfach eine spektakuläre Zahl.
Ja, das ist vermutlich ein Hinweis darauf, dass wir entweder halt, ja, dass die Messungen noch nicht so gut sind, dass wir wirklich sagen können, wir messen jetzt alles im Universum. Mhm. Das kann das eine sein. Oder das andere, dass wir halt wirklich noch ein fundamentales Problem damit haben, halt die Gravitation richtig zu verstehen. Und wir wissen, dass wir da ein Problem haben und die Gravitation nicht richtig verstehen, weil uns halt immer noch diese Quantentheorie der Gravitation fehlt. Also da kann durchaus sein, dass da noch irgendwas steckt, was wir falsch verstanden haben. Es kann auch sein, dass wir das Universum quasi falsch verstehen. Also die ganze Geschichte mit Expansion und Inflation und alles, was da im frühen Universum stattgefunden haben soll, was wir eben bis jetzt nur indirekt kennen, dass da noch was nicht stimmt. Also irgendwo wird der Grund für diskrepant sein und vermutlich oder spannend wird es, wenn halt der Grund nicht einfach nur irgendwie hier falsches Kabel, vereinfacht gesagt, irgendwo ist, was irgendwo steckt, ja. Ja, ich habe auch ein paar Geschichten mit. Was habe ich denn für Geschichten?
Vermutlich welche aus dem Universum, oder?
Ja, ich habe diesmal tatsächlich Universumsgeschichten, aber nicht gar nicht mal, einige Universumsgeschichten. Ich fange mal an mit einer Geschichte, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir die schon hatten. Hatten wir schon über Lichtverschmutzung gesprochen? Sicherlich, aber in letzter Zeit.
Total oft.
Ja, aber jetzt, also es sind jetzt hier Messungen aus Wien. In Wien, das macht ein ehemaliger Kollege von mir, Günther Wuchterl, der macht seit Jahren schon Messungen von Lichtverschmutzung und hat auch wirklich so ein System geschaffen, wo du dir für relativ wenig Geld so ein Teil überall hinpappen kannst, was dann automatisch halt die Lichtverschmutzung oder die Himmelshelligkeit misst und hat da so ein Netzwerk aufgebaut und so.
Es kommt mir bekannt vor, aber es kann auch sein, dass ich es irgendwo anders gehört oder gelesen habe.
Also das auf jeden Fall, was es jetzt geht, ist, dass eben hier in Wien gibt es die meisten Messdaten in dem Fall. Und der hat jetzt gezeigt, dass die Lichtverschmutzung während der Corona-Zeit tatsächlich zurückgegangen ist. Also dass der Himmel dunkler wurde in den so März, April, als die Einschränkungen in Österreich am stärksten waren.
Mhm.
Und das ist interessant. Ich meine, ist jetzt nicht so, dass Lichtverschmutzung ein großes Problem ist, haben wir sicherlich schon oft genug gesagt. Nicht nur für die Astronomie, die gerne den Himmel sehen will, sondern auch für gesundheitlich, für die Ökologie, für die Tiere, für die Stromrechnung.
Ja.
Weil das Licht am Himmel muss da nicht sein und wenn es dort ist, ist es verschwendet. Das heißt, es kostet was. Ja, kulturell ist es ein Problem. Und
es wird auch interessanterweise immer mehr. Ich habe vor ein paar Jahren mal ein Interview gemacht für den Resonator-Podcast, verlinken wir in den Shownotes, wo ich mit jemandem geredet habe, der per Satellit die Lichtabgabe des Planeten misst.
Genau, das kann man auch machen. Umgekehrt kann man auch machen.
Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und der sagte, dass das Interessante ist, dass mit Einführung der LED hätte er, also sein Satellit kann kein blaues Licht sehen. Und mit Einführung der LED hätte er erwartet, dass der Planet weniger Licht abgibt. Er gibt aber mehr Licht ab. Was daran liegt, dass wir mittlerweile, er sagte, wir haben dann so Phänomene wie, in New York sind alle Brücken plötzlich beleuchtet. Tag hält.
Ja, das ist ein klassisches, das heißt, glaube ich, Rebound-Effekt oder Chavons, gibt noch einen anderen, so Chavons-Paradoxon. Genau, Chavons-Paradoxon. Das ist quasi vereinfacht gesagt, dass, wenn du dich erinnerst, du hast sicherlich vor 20 Jahren einen Computer gehabt, oder?
Ja.
Und der war urlangsam.
Ja.
Und ist dein Computer jetzt heute urviel schneller? Schon, aber schon, wesentlich.
Aber nicht 20 Jahre schneller.
Ja. Genau, weil halt jeder, das hat David Chavins damals mit dem, da ging es um die Dampfmaschine und den Kohleverbrauch. Ja, und die Dampfmaschine damals, 1860 rum, die hat halt natürlich, war wesentlich effizienter. Mhm. Man könnte daraus schließen, okay, dann wird der Kohleverbrauch sinken, war aber nicht so, weil sobald du das hast, dann wird quasi der technische Fortschritt frisst quasi die Effizienz auf,
das
weil der Rohstoff erhöht genutzt wird. Ja.
Das kennt jeder Autofahrer. Mein Auto verbraucht heute so viel, wie das Auto, das ich vor 20 Jahren gefahren habe, auch verbraucht, obwohl der Motor wesentlich effizienter ist.
Genau.
Und dafür ist es schwerer, da ist mehr Schnickschnack drin. Und der Witz ist ja auch, wenn du dir dann ein Auto kaufst, das signifikant weniger verbraucht als dein altes Auto, bist du geneigt, mehr zu fahren oder schneller zu fahren, weil der Spritverbrauch nicht mehr so hoch, also so sehr zu Buche schlägt. Und im Endeffekt hast du dann aber trotzdem relativ mehr Sprit verbraucht, als es nötig gewesen wäre. Ja.
Genau, und das ist halt, da hast du ganz, ganz vielen Effekten. Also zum Beispiel auch, wenn du jetzt wie sagst, ja, du kaufst jetzt hier einen neuen Fernseher, ja, der irgendwie besser jetzt hier energiesparender ist und so weiter, ja, dann ist der neue Fernseher vielleicht wirklich energiesparender als der alte Fernseher. Wenn dein neuer Fernseher aber auch größer ist als dein alter Fernseher, dann ist er vielleicht nicht mehr energiesparender als der alte, weil du halt wieder aufgefressen wird. Also und das hast du auch natürlich auch bei den LEDs gehabt, ja, weil dann hat natürlich der Strom ist billiger, kostet, dann kann ich auch irgendwie mehr von den LEDs überall hinpappen, ja. Und ich kann die Energiesparbirne, dann schalte ich halt nicht mehr ständig das Licht aus, wenn ich aus dem Raum gehe, dann lass es laufen, weil ist ja eh Energiesparbirne und so. Also den Effekt hast du da genauso. Und drum war tatsächlich, also es gab da immer so, ich habe das nur am Rande verfolgt, es gab ja auch für die blaue LED, glaube ich, vor einigen Jahren den Physiknobelpreis. Und da ist diese Diskussion nochmal aufgetaucht, dass halt gerade in der Astronomie-Szene viele einerseits gesagt haben, ja, gut, dass die LED, weil die blaue LED war deswegen wichtig, weil du dann mit rote und grüne gab schon und da konntest du eben weißes Licht machen. Ja, das konntest du vorher nicht. Also LED, weißes Licht. Und da haben viele gesagt, ja, okay, es ist gut, weil es erstens ist es dann, du brauchst weniger Strom, du brauchst weniger Licht, du kannst gezielter beleuchten. Und die anderen haben gesagt, ja, schön, aber vermutlich
wird das dazu führen,
dass alles
mehr
heller wird.
Genau,
ja, genau.
Und genau das ist passiert, ja. Ganz, ganz spannend.
Zurück nach Wien, ja. Da hat eben hier Günter Wuchter vom Verein Kufner Sternwarte, die haben das seit 20 Jahren schon messen in Wien, haben gezeigt, dass durchschnittlich jährlich steigt die Lichtverschmutzung in Wien um 6%. Ja, also jedes Jahr wird sie um 6% mehr. Mhm. Jetzt, also die Daten, die zwischen 15. März und 14. April diesen Jahres gemacht worden sind, die zeigen, dass sie jetzt wieder zurückgegangen ist. Das heißt, nicht viel leider. Ja, also wir hatten jetzt eine Himmelshelligkeit, wie sie im Jahr 2015 war, also vor 5 Jahren.
Ja, aber immerhin. Ja, eben.
Die Frage ist interessant, ist, weil ich mir auch überlegt habe, warum, was hat jetzt Corona mit dem Licht zu tun? Weil es leuchtet ja immer noch. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt alle gesagt haben, jetzt ist Corona, jetzt hocken wir im Dunkeln zu Hause. Und tatsächlich, die Straßenbeleuchtung, ich meine, die Straßenbeleuchtung war genauso eingeschaltet und die Straßenbeleuchtung macht schon mal ein Drittel von der Lichtverschmutzung grob aus.
Mhm. Übrigens auch in diesem Podcast, da haben wir nämlich über die Beleuchtung der Zukunft geredet, wo er sich, also ein sehr ruhiger Mensch gewesen, aber ich hatte das Gefühl, dass er gerne platzen würde darüber, wie wir unsere Straßen beleuchten. Das ist nämlich nicht nur ineffizient, also energetisch ineffizient, sondern es ist auch sozial ineffizient, wie wir das machen. Das ist eine interessante Sendung, müssen wir mal anhören.
Ja, also da kann man ganz viel effizienter machen, also wirklich auch viel Geld sparen.
Er sagt zum Beispiel, der Fehler, den wir machen, ist, wir beleuchten die kompletten Straßen. Wir müssen die Straßen nicht beleuchten, weil diejenigen, die dieses Licht haben wollen, also der Mensch sieht sowieso genug. Ja? Wir brauchen gar nicht so viel Licht auf der Straße. Was wir eigentlich beleuchten müssen, sind die Kreuzungen. Und zwar so, dass genau das, was auf der Kreuzung steht, Licht abgibt.
Genau.
Also solche, also total spannend.
Schaust du, musst auch irgendwie hier, die auf der Autobahn hast du auch keine Beleuchtung, ja? Da
genau.
Kannst du auch fahren in der Nacht. Also das geht schon, man kann das schon machen, wenn man drüber nachdenkt.
Wer rumfährt, also wer geht, also du kannst natürlich die Gehwege beleuchten, ist ja kein Problem, aber wer fährt nachts, ist ja sowieso beleuchtet. Also außer ein paar bescheuerte Radfahrer, die es nie lernen, aber ne, da werden sie es dann lernen, spätestens.
Ja. Ja. Also jedenfalls hat man sich wieder überlegt, wo das jetzt herkommt, dass es jetzt wirklich während Corona dunkler geworden ist. Einerseits Freizeiteinrichtungen, also zum Beispiel in Wien hast du den großen Prater, ja, also wirklich so Lichtshow Tag und Nacht. Der hat jetzt erst gerade wieder geöffnet. Sportplätze mit Flutlichtanlagen, darf man auch nicht vergessen, dass ja, klar, die wahnsinnig das viel machen, ja. Waren alle zu. Und ja, auch Bürogebäude, Fassadenbeleuchtung, ja, die dann eben nicht mehr benutzt waren, das hat einen Grund gehabt. Und der zweite Faktor ist, dass tatsächlich auch eben nicht nur das Licht selbst, das zum Himmel strahlt, einen Einfluss hat, sondern auch die Qualität der Luft, ja, also wie viel Zeug da in der Luft ist, dass das Licht irgendwie streit und streut, ja. Und das ist natürlich auch besser geworden. Ist mittlerweile wieder alles wieder mies, also mittlerweile fängt die Luft verschmutzt, wird alles wieder mies und jetzt kriegen alle Leute Geld, dass sie wieder teure, dass sie wieder billig Autos kaufen können, die alles noch schlimmer machen. Und die Luft, die Flugzeuglinien kriegen Geld. Die Auer macht schon wieder Werbung, dass du wieder hier von Wien nach Zürich fliegen kannst und sowas, also all die Zugstrecken. Also, ach, muss ich mir wieder ärgern. Erzählen wir gar nicht drüber. Aber
es wird auch, ja, also auch noch ein Forschungsfeld für Psychologen sein. Habe ich auch gerade, ach verdammt, habe ich nicht mehr notiert. Aber auch gelesen, gibt es ein psychologisches Konzept auch schon von dieser Sehnsucht danach, dass alles wieder so sein soll wie vorher, obwohl das nicht möglich ist. Vermutlich hat es auch einen Namen, den finde ich garantiert nie wieder, den Artikel. Von daher
ja, Dummheit,
betrachten wir es hier als rausgeschnitten. Dummheit, genau. Ja, stimmt, das war's. Dummheit, das war's. Psychologisches Konzept Dummheit.
Ja, aber jedenfalls, ich wollte das nur noch mal, das ist jetzt keine gigantische Neuigkeit, aber ich fand es erstens interessant, zweitens auch wieder mal zu sehen, man kann es anders machen, ja, also es wäre nicht nötig, dass wir das ganze Licht da irgendwie in den Himmel strahlen. Und was ich auch interessant fand, was man auch nicht oft genug sagen kann, selbst für alle, die, denen es komplett egal ist, dass man keine Sterne mehr sehen, ja, denen die Tiere egal sind, denen die ganzen kulturellen Aspekte egal sind des Sternenhimmels, den ganzen Typen, denen es egal ist, ja, das Licht, das jetzt in Wien unnötig den Himmel hell macht, kostet 100 Millionen Euro im Jahr.
Wow.
Ja.
Nur Wien.
Ja.
Das kannst du dann auf gleich große Städte in der Bundesrepublik ausdehnen und überall auf der Welt, ja. Und dann gibt's mit Sicherheit auch noch Gegenden, also so die USA, wo es ja, die blasen ja Licht raus, das ist ja schon jenseits von Gut und Böse. Die großen Städte in China wahrscheinlich auch. Ja, krass. Krass, krass, krass. Genau. Währenddessen haben französische Wissenschaftler sich angeguckt, wie denn die Tiere wandern wegen des Klimawandels. Und sie haben gesagt, es gibt eine Massenflucht in Richtung Pol, Nord- und Südpole.
Okay, welche hauen da hin? Also, ich stelle mir gerade so Büffelherden vor.
Stampede. Nee, nicht ganz so schlimm. Interessanterweise sind Landtiere die langsamsten. Die wandern mit 1,8, also 1,80 Meter pro Jahr Richtung Nord. Wo sollen
die denn hinwandern? Da ist ja kein Eis mehr am Nordpol. Die müssen ja dann irgendwie schwimmen.
Nee, sie wandern ja erstmal. Also sie wandern ja quasi am Äquator los. Also du guckst dir die Tierarten an und guckst, wo sind sie denn nächstes Jahr maximal nördlich oder maximal südlich zu finden. Und das ist pro Jahr 1,8 Meter. Immerhin 1,80 Meter wandern die nach Norden und Süden. Die Landbevölkerung, die Landlebewesen, die Landfauna. So, die Landfauna. Jetzt habe ich's. Am stärksten reagieren die Insekten. Die wandern 18,5 Kilometer pro Jahr Richtung Pole. Und die zweitgrößte Massenflucht ist in den Meeren. Die Tierarten in den Meeren, also die wandern halt dahin, wo es kälter ist, ne, Klimawandel, 6 Kilometer pro Jahr nach Norden und Süden. Was sie jetzt darauf zurückführen, dass es daran liegt, dass Wasser die Hitze 25 Mal besser leitet als Luft. Das heißt, in den Meeren ist es wesentlich stärker spürbar. Und vor allen Dingen hast du in den Meeren keine Grenzen. Du hast hier ja tatsächlich Grenzen. Ne? Also Wildschweinzaun zwischen Dänemark und Deutschland und sowas. Städte, Straßen, also die ganze Flächenversiegelung, die bremst natürlich so eine Wanderung auch.
Ja. Ich habe irgendwo eine Schlagzeile, die mir auch nur kurz vorbeigerauscht ist an mir, irgendwas, dass Regenwürmer jetzt auch in der Arktis aufgetaucht sind, wo sie eigentlich nicht auftauchen. War das auch Teil dieser Studie, kam das woanders her?
Das habe ich zumindest da nicht gelesen, aber ich habe mir das Paper auch nicht angeguckt. Könnte mir aber vorstellen, dass es daher kam, weil sie haben halt auf alle möglichen Tierarten geguckt, ja.
Ich guck mal, hier Deutschlandfunk war das eine Geschichte. In den Böden Nordamerikas wimmelt es von Regenwürmern. Selbst in den Polarregionen sind Regenwürmer inzwischen heimisch geworden, dank Bauern und Anglern. Okay, das war nicht der Klimawandel, sondern das waren Bauern und Angler.
Ach so, die eingewandert, haben. Okay, die haben
genau,
die
da, ja. Okay. Okay, das war da keine Klimawandel oder sonst irgendwie Meldung, sondern tatsächlich.
Immer wieder der Mensch Scheiße gebaut, ja.
Der rote Waldregenwurm schafft es bis Grönland. Schau an, der rote Waldregenwurm.
Jetzt müsste man nur noch wissen, wo er losläuft. Ne? Dann wissen wir, wie schnell er ist.
Genau, ja, also die sind ja, weiß ich nicht, die sind ja unter der Erde, die kann man so schlecht beobachten. Genau.
Rumpel.
Ja, Tiere, wenn auf, also das gesagt, die gehen nach Norden zu den Polen, wenn jetzt
Norden
also.
Norden und Süden.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, wo die Lamas und Alpakas dann sich auf den Weg machen.
Lamen in welche Richtung, und Alpaken. Die Lamen machen sich auf den Weg.
Ob die Lamas, ob die jetzt dann eher Richtung Südpol marschieren oder Richtung Nordpol. Aber wenn dann vielleicht das nächste Mal bei euch Lamas durchkommen, dann haben österreichische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler herausgefunden, was ihr mit den Tieren tun sollt, damit sie keine Gefahr für euch sind.
Lamas.
Genau.
Ja. Zugucken, wie die da so langlaufen, sind doch ganz niedlich.
Ja, das sind die gibt es ja wirklich mittlerweile überall. Also auch hier, wo im Baden, wo ich wohne, da gibt es so ein Lama-Gehege, wo du vorbeilaufen kannst und wo die dann irgendwie, die, ich glaube, Wolle ist die hauptsächliche Grund, warum man die irgendwie sich hält, Lamas und Alpakas.
So. Aber, also Alpaka-Wolle kenne ich, Lama-Wolle weiß ich glaube ich noch nie.
Weiß nicht, aber Lama zum Essen hat man die Dinger doch auch nicht, oder?
Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich weiß es wirklich nicht. Also ich habe noch nie Lama-Fleisch und Alpaka-Fleisch irgendwo gesehen. Aber das muss nichts heißen, ich habe vieles noch nicht gesehen.
Ja. Also das ist hier Leute von der, ich glaube, Veterinärmedizinischen Uni Wien haben einen Fachartikel veröffentlicht, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob das jetzt so typische das offensichtliche Forschung ist. Jedenfalls, die haben obwohl, untersucht.
Das, da habe ich ja auch wieder, habe ich da nicht auch eine dabei? Mit Sicherheit irgendwo. Aber diese Binsenweisheitsforschung finde ich ja immer eigentlich das Spannendste, weil du läufst 30 Jahre mit vermeintlichem Wissen rum, dabei war es gar kein Wissen, sondern nur irgendwas Anekdotisches und auf einmal bestätigt es dir einer. Das finde ich immer sehr spannend.
Also in dem Fall geht es hauptsächlich um Haustiere. Ja? Also das sind von der Veterinärmedizinischen Uni und die haben halt sich untersucht, wie es jetzt, wenn du als Tierhalter, wenn du mit deinen Tieren umgehst, wie du das so machen kannst, dass die Tiere möglichst ruhig bleiben und sich nicht aufregen und halt quasi, dass das Mensch-Tier-Erlebnis für alle Beteiligten am angenehmsten ist und haben das untersucht an 116 Lamas und Alpakas in 20 verschiedenen Betrieben und sie haben untersucht, wie sich die Tiere einerseits bei der Untersuchung, bei der tierärztlichen Untersuchung verhalten oder wenn sie mit einer Person irgendwie wechselwirken, interagieren müssen, die ihnen schon bekannt ist, den Tieren. Das war das Setup und haben tatsächlich festgestellt, ich zitiere jetzt mal die Hauptforscherin, ein häufigerer körperlicher Kontakt zwischen Tierhalter und Tier durch Berührungen und Streicheln im Alltag resultierte in einer deutlich positiven Wirkung auf das Verhalten der Tiere.
Das heißt, wenn jetzt hier ein Lama vorbeiläuft, soll ich so Zwangskuscheln machen mit dem?
Vielleicht, ja. Also ich habe jetzt nicht rausgefunden, ob das funktioniert, wenn du fremd bist, also oder ob du dir erstmal irgendwie dich vorstellen sollst und ein bisschen irgendwie genau, ja. Obwohl auch hier, das stand auch noch im Artikel drin, das mit dem Spucken, das ist tatsächlich, das machen die hauptsächlich in der Herde und sie spucken nur auf andere Lamas, hauptsächlich um in der Herde ihren Rang quasi auszustreiten. Also wenn du Chef Lama werden willst, dann
muss ich mich anspucken lassen. Nee, muss ich Lamas anspucken.
Genau.
Sehr gut.
Ja, also kuschelige Tiere streicheln, die Wissenschaft sagt, passt.
Sehr gut. Ich bleibe auch bei Tieren. Wir hatten es ja eben mit höheren Wassertemperaturen, die Tiere in Bewegung setzen Richtung Pole. Österreichische Wissenschaftler haben jetzt festgestellt, dass wärmeres Wasser dazu führt, dass Fische größere Gehirne entwickeln. Ja. Genau. Haben sich, wie heißen die, Berberitzen? Nee, Elritzen heißen die Fische.
Elritzen, ja, die gibt's ja. Berberitze ist ein bisschen, glaube
ich, nicht ich weiß nicht, oder? Irgendwas mit Itze, war ein paar
Zeilen. Wenn die Berberitze Gehirne entwickelt, dann wird's heftig.
Dann kommt die mit den Bärtierchen vom Mond und übernimmt hier die Weltherrschaft. Ja, sie haben sich Elritzen angeguckt, die haben eine optimale natürliche Temperatur, 14 Grad Celsius, und haben bei einer anderen Gruppe Fische einfach mal 6 Grad draufgetan, 20 Grad Celsius gehabt. Und dabei ist dann rausgekommen, dass die Elritzen aus dem wärmeren Wasser größere Gehirne entwickelt haben. Was jetzt, habe ich auch gedacht, so, oh mein Gott, sie werden die Weltherrschaft übernehmen. Nein, werden sie nicht, ja? Weil sie haben nur größere Gehirnmasse entwickelt. Leider Gottes ist die Neurondichte in ihren Gehirnen nicht mitgewachsen. Das ist tatsächlich einfach nur ein dickeres Gehirn, das nicht mehr kann. Ist
das ein Kühleffekt dann, oder?
Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber wozu es auch noch geführt hat, ist, dass sie mehr Energie brauchen, um das größere Gehirn mit Energie zu versorgen. Aber ihr Gehirn...
Deswegen Menschen fressen.
Nee, noch schlimmer. Es ist, eigentlich ist es der totale... Du denkst so, ey geil, ich habe ein größeres Hirn. Oh shit. Also, sie brauchen mehr Energie, um das größere Gehirn mit um das größere Gehirn zu versorgen, haben aber, also sie sind halt durch das größere Gehirn nicht schlauer geworden. Ne? Das heißt, sie haben jetzt größere Schwierigkeiten, sich zu orientieren und Futter zu finden. Also, die haben so viel Hunger, dass sie sich ständig verschwimmen, was ich eigentlich ziemlich geil finde.
Ja. Vielleicht kann auch da, wir haben halt irgendwie österreichische Tierwochen offensichtlich.
Ist es irgendwie, ich bin auch noch nicht fertig, aber ja.
Vielleicht haben wir jetzt dann eher auch die gleiche Meldung. Die fand ich, das ist eine hervorragende Podcast-Meldung, weil es geht um Bilder. Es geht um eine Methode, die auch irgendwie von der Technischen Uni Wien und den Max Parrots Labs entwickelt worden ist.
Ja, das habe ich auch gelesen. Ja.
Durchsichtige Tiere.
So, ich habe auch gedacht, boah, krass.
Und zuerst habe ich gedacht, ja, das wird schon wieder irgendwas sein.
Wiener Forscher machen Tiere durchsichtig. Dachte, boah, wie geil, ey, so Tarnhunde und so.
War dann doch ich hab gedacht, ja, das wird schon wieder irgendwie übertrieben sein, aber dann, wenn du dir die Bilder anschaust, ist es doch eigentlich ziemlich cool. Also es geht darum, prinzipiell, also dass wenn du in der Biologie halt was über Tiere rausfinden willst, dann idealerweise packst du sie unter ein Mikroskop. Du kannst das aber nicht einfach so ein Tier unter Mikroskop, du kannst schon, da brauchst du, die kleinen Tiere gehen noch unter das Mikroskop, aber dann siehst du sie halt von außen. Ja, wenn du sie von innen sehen willst, hast du ein Problem. Dann kannst du die aufschneiden und irgendwie flach in Scheiben schneiden und die flachen Scheiben irgendwie aufs Mikroskop legen, aber dann hast du halt irgendwie keine Tiere, sondern irgendwie Tierscheiben. Ja, da verlierst du halt schon ein bisschen Information und deswegen ist es besser, wenn man einen anderen Weg hat und tatsächlich besteht ein anderer Weg wirklich darin, Tiere durchsichtig zu machen. Ja, also du machst das Gewebe durchsichtig und kannst dann das wieder gezielt einfärben. Ja, also dass die von selbst quasi so leuchten mit Farbstoffen und die dann mit speziellen Mikroskopen betrachten. Und diese Färbe,
das muss man dazu sagen, das geht jetzt nicht einfach so im Wohnzimmer.
Ja. Genau, wer weiß. Aber... Nein, aber was tatsächlich irgendwie macht, bis jetzt ging das halt nur bei sehr speziellen Anwendungen, also Mäusegehirne, Fruchtfliegen, sagen die da. Aber was sie jetzt gemacht haben, ist wirklich, sie haben die jetzt so verbessert, dass die wirklich komplette Tiere, und jetzt nicht irgendwelche Bakterien, die auch keine Tiere sind, sondern wirklich so halt irgendwie kleine Tintenfische, kleine Fischchen, ja, also Zebrafisch und so weiter, gemacht. Also was man da gemacht wird, ist, dass sie die Pigmente, die Farbstoffe im Körper abbauen. Ja, also das, was uns die Farbe gibt, sind halt die Pigmente in unserem Körper. Und die haben das mit verschiedenen Chemikalien sehr schnell erreicht, dass sie quasi diese Pigmente abbauen, dann werden die Viecher durchsichtig und die haben das bisher hier mit Mäusen, Zebrafischen, dem Axolotl oder Mollusken gesagt, also man hat hier wirklich dieses Bild, ihr müsst euch wirklich die Bilder angucken, ja, da ist wirklich so ein Axolotl und so ein komischer Wurm, ein
Tintenfisch, ein Zebrafisch. Das ist der erste Axolotl, der nicht schlimm aussieht.
Ja. Genau, und die sind dann eben quasi durchsichtig und dann tust du da fluoreszierende Stoffe, Moleküle in die Tiere rein, die dann mit bestimmten Arten von Gewebe, mit bestimmten Organen wechselwirken können und die kannst du dann quasi, wenn du das dann beleuchtest mit Laserlicht, dann leuchten die zurück und kannst dann da wirklich so 3D-Bilder von diesen durchsichtigen Tier machen, die wirklich extrem beeindruckend ausschauen. Also das finde ich sehr schön beeindruckend. Ob es wirklich mal durchsichtige Haustiere gibt, obwohl will man das haben? Willst du irgendwie sehen, wie viel Scheiße in deinem Hund drin steckt
oder
was die Katze da verdaut? Ja, aber das ist dann irgendwie, ich möchte nicht sehen, wie was die Katze innen drin hat und der Hund innen drin oder die Kuh. Ich will vergessen, die Weide, da stehen durchsichtige Kühe rum mit der ganzen Graspampe im Magen.
Das
will doch keiner sehen.
Ach, da ist mein Legostein. Dann wandert halt so ein Legostein durch die Wohnung und so.
Ja, vermutlich wird das auch dazu führen, dass den Haustieren dann alle welcher Scheiß verfüttert wird aus Spaß, damit du gucken kannst, wo er durchgeht.
Stimmt, so sind wir Menschen, ja.
Ja, ich glaube, das ist noch verbesserungswürdig. Bevor es auf dem kommerziellen Markt ankommt, glaube ich, dauert es noch ein bisschen, die Technik.
Oh, herrlich. So, noch was mit Tieren haben wir. Ja. Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, wie man mit Ultraschall Entscheidungen beeinflussen kann. Es geht um Hirnstimulation. Normalerweise machst du es ja...
Ganz laut schreien. Genau. Ganz hoch.
Lauf! Nee, das geht auch, aber es ist doch anders gemeint. Sie haben Ultraschall genommen, also nicht das, was wir so abgeben können. Normalerweise machst du das mit elektrischen oder magnetischen Impulsen. bestimmte Hirnregionen zu stimulieren. Das funktioniert aber nicht so gut, weil du es nicht so gut fokussieren kannst. Schall kann man sehr gut fokussieren stattdessen. Mhm. Was sie jetzt gemacht haben, ist, sie haben Affen vor Bildschirme gesetzt und Signale gegeben, sodass die Affen auf die eine oder die andere Seite gucken, nach rechts oder nach links. Wohin sie gucken, war den Affen völlig selbst überlassen. Dann haben sie so ein Ultraschall-Ding sie aufs Gehirn dieses Affen fokussiert. Und wenn sie es aufs linke Augenfeld fokussiert haben, haben die Affen eher nach rechts geguckt und andersrum. Normalerweise war die Rechts-Links-Guckquote 50-50, also wie man es erwarten würde, zufällig verteilt. Mit Stimulation durch Ultraschall 80-20.
Cool.
Und das finde ich schon mal eine wirklich beeindruckende Steigerung. Also stand auch im Artikel, dass sie das sofort gemerkt haben. Also sie mussten halt jetzt nicht irgendwie groß kalibrieren, sondern eingeschaltet, Affe guckt nach links. Fand ich schon ganz geil. Dann dachte ich, oh fuck. Wir werden Ultraschall
durchsichtige Affen.
Crowd-Control Ultraschallfahrzeuge finden. Nein, werden wir nicht. Der Effekt ist nämlich nur am Beginn des Experiments so groß gewesen. Je öfter die das wiederholt haben, desto schwächer ist der Effekt geworden. Das heißt, das Gehirn gewöhnt sich an diesen Reiz und ja, macht dann, ist das Homöostase? Ja, wahrscheinlich, ne? Passt sich dem dann wieder an.
Vielleicht, ja.
Und der Forscher wird auch zitiert mit, man kann mit dieser Technik heute keine Gedanken oder gezielte spezifische Entscheidungen ins Gehirn reinschreiben. Das liegt daran, dass man dafür erstmal die Sprache des Gehirns verstehen müsste.
Das behauptet der, aber Gates sieht das ganz anders, ja.
Das ist, wenn man mal so, weißt du, das ist ja, wenn man diese ganzen kleinen Meldungen, die wir hier so über die Jahre, wenn man die immer alle zusammenschreibt, dann werden wir bald von ganz fürchterlichen Viechern beherrscht, deren Stimmen wir nicht hören können und wir können sie auch nicht sehen. Gut ist das übrigens für die Behandlung von Parkinson, Depressionen, Zwangsstörungen und Suchterkrankungen. Also Hirnarealstimulation, das macht man ja auch heute schon, nur halt nicht so effizient, wie sie es da an den Affen vorgeführt haben.
Und dann machen wir gleich weiter mit den großen Themen, die sich eignen für Katastrophenfilme. Versunkene Gegenden, versunkene Welten.
Oh.
Hatten wir auch schon öfter. Weißt du, was Aquaterra ist?
Meeresboden nur für gebildete Leute.
Nein, also es ist tatsächlich, also es geht hier um eine wissenschaftliche Arbeit von Leuten von irgendwo, die
Wissenschaft hat festgestellt.
Ja, genau. Die Wissenschaft hat festgestellt, die haben jetzt in dieser Arbeit tatsächlich mal geguckt, was denn alles schon mal an Land versunken ist. Ja, und da ist jetzt nicht irgendwie Atlantis und der ganze Quatsch gemeint. Ja, sondern wirklich, wir wissen ja, dass es vor ungefähr 20.000 Jahren eine Kaltzeit gegeben hat. Kaltzeit heißt viel Wasser, das heute Wasser ist, war damals Eis.
Ja.
Und zwar auf Gletschern.
Ja.
Und als es warm geworden ist, also das
das heißt, die gucken sich im Grunde den Meeresboden vor der Küste an, so Vineta-mäßig und sowas.
Also ich wollte das nochmal zur Einleitung quasi sagen, also dass quasi das ganze Wasser, das heute bei uns quasi im Meer rumschwimmt, war bei der letzten Kaltzeit noch in Gletschern. Das heißt, der Meeresspiegel war damals ungefähr 125 Meter niedriger als heute. Also 125 Meter niedriger, das ist schon
enorm,
ein Stück.
Ja.
Ja. Und das heißt, sehr viel Land, das heute unter Wasser ist, war damals nicht unter Wasser. Und die haben jetzt quasi mal zusammengefasst, was das alles war. Und zwar ungefähr eine Landfläche so groß wie Südamerika.
Wow.
Ja, also wirklich eine große Ecke. Also jetzt nicht Südamerika im Ganzen natürlich, bevor sich jeder was vorstellt, dass irgendwo so ein Kontinent wie Südamerika versunken ist, aber halt
der überall. Der hat gerade also genauso zwischen Südamerika und Afrika, also wie Südamerika sieht der aus, nur auf den Kopf gestellt und passt genau dazwischen.
Ja. Nee, das sind diese ganzen, also die ganzen Ecken, die halt küstennahe Gebiete, logischerweise, ja, die überall an den Küsten lagen, die halt versunken sind. Und das war, wie gesagt, das war 20.000 Jahre, da haben Menschen gelebt und das Land da war gutes Land. Sagen die. Also wirklich halt flach, küstennah, feucht, da gab es Pflanzen, da gab es Tiere. Also es war genau da, wo man eigentlich wohnen will als Mensch zu der Zeit. Und insofern haben da auch Menschen gewohnt und insofern haben die da das hinterlassen, was Menschen hinterlassen. Archäologische Spuren, Knochen, Artefakte, was auch immer. Das Problem ist, das Zeug liegt halt alles unterm Meeresboden und das.
Ja, aber 125 Meter ist jetzt nicht so tief, ne? Also,
ja,
ozeanografisch gesehen. Also, da kommt
man hin. Ja, aber es halt, du kannst halt wieder von oben nicht durchgucken. Das heißt, also, du kannst halt bei der normalen Landarchäologie kann ich zum Beispiel mit dem Flieger übers Land fliegen und gucken, wo ist es, wo lohnt sich's denn, ja, mit dieser ganzen Luftarchäologie und so weiter. Das ist halt, da musst du halt, das sagen sie auch, dass die rufen quasi in der Arbeit auf, dieses Aquaterra, also die Zusammenfassung all dieser versunkenen Gebiete zu untersuchen. Aber was halt das Problem ist dann auch irgendwie, ja, wo soll man jetzt anfangen? Also, es gibt da wirklich ein paar schöne Sachen. Sagt dir Doggerland was?
Nee.
Nicht, also dann verlinke ich da auch nochmal in den Shownotes die Sternengeschichte, also die Podcast-Folge, die ich zu dem Thema gemacht habe. Doggerland. Doggerland ist super. Doggerland ist das Stück Land, also wenn du auf eine Landkarte anguckst, ja, du hast heute hier so Norddeutschland, dann drunter Holland, dann noch so ein bisschen Belgien und dann über Meer drüber ist England. Ja, und Doggerland ist genauso, wenn du quasi die ganze Küste von Belgien, Holland entlang bis ungefähr zur Elbe, wenn du diesen ganzen Küstenstrich nimmst und sagst, es ist nicht mehr Küste, sondern es ist Land, dann kannst du quasi das Doggerland, das geht dann noch rauf bis über Dänemark, bis fast vor Norwegen und hinten runter bis England. Das heißt, da war so ein riesiges, so ein fettes Stück Land, durchaus so groß wie, ja, so groß wie MacPom, Hessen ungefähr, also so groß war das Teil. Und das lag, also bei der größten Ausdehnung war es noch größer, vor 12.000 Jahren war das alles Land. Ja, also da hing England am Kontinent, hängt immer noch am Kontinent, aber da war halt irgendwie kein Meer dazwischen. Die ganze Ecke, also ganze hier die ostfriesischen Inseln, das ganze Ostsee war im Wesentlichen Land und das war Doggerland. Und da hat man tatsächlich dann auch, also es gibt heute noch die Doggerbank, das ist noch übrig, das ist eine Sandbank in der Nordsee. Und ich habe vorhin Nordsee gemeint, als ich Ostsee gesagt habe.
Nördliches Meer.
Genau. Und das hat man tatsächlich, da hat man schon im 19. Jahrhundert hat man da schon so ein paar so Sachen gemacht, die irgendwie gefunden, die hat irgendwelche Fischer immer irgendwie, die haben auch wieder mal Knochen aus dem Meer geholt, die von Landtieren gestammt haben. Und da hat tatsächlich auch mal das erste Mal Botaniker aus Großbritannien hat dann eben alle Funde quasi systematisiert, hat festgestellt, okay, da gibt's an den Küsten von England stehen so Baumstümpfe im Meer, die nur bei Ebbe rauskommen und so. Mhm. Ja, und hat die ganzen Knochen alles getan und hat gesagt, okay, da muss offensichtlich früher mal Land gewesen sein, wo jetzt Meer ist. Und dann 1931 hat man tatsächlich auch ein Stück Harpune, also so ein Knochen, der tatsächlich offiziell und offensichtlich von Menschen gemacht worden ist, kunstvoll verziert war und radiometrisch datiert werden konnte auf 12.000 Jahre. Ja, und dann mittlerweile weiß man das jetzt, das hat man auch die ganze Geologie und die ganzen Flüsse und alles. Also du kannst wirklich die ganze Geografie rekonstruieren. Du weißt, wo in Doggerland Flüsse gewesen sind und so weiter. Teilweise Fortsetzungen von Elbe, von Weser, vom Rhein und so, die halt damals noch geflossen sind. Und dann ist halt am Ende der Eiszeit ist halt die ist der Meeresspiegel gestiegen und dann gab es noch am Ende dieses sogenannte Storegga-Ereignis, das war quasi so der dramatische Schlusspunkt der ganzen Geschichte. Die Menschen waren vermutlich eh schon länger weg, weil das Grundwasser ist salzig geworden, die Wiesen, die Wälder sind salzig, da hast du dann auch nicht mehr wirklich gut leben können, aber dieses Storegga-Ereignis, da ist so eine unterseeische Hang abgerutscht, ja, auch durch, weil Methanhydrat, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Ja. Das ist quasi so Methan in gefrorenem Eis drin und das hält da quasi so die unterirdische Bergwelt zusammen und wenn es warm wird.
Genau, das ist ja das, wovor irgendwie seit Jahren schon, worauf seit Jahren besorgt geguckt wird. Was passiert eigentlich, wenn das Methanhydrat anfängt zu tauen? Weil dann kriegen wir ein richtiges Klimagas aus dem Meer in die Atmosphäre, ne?
Erstens das und du kriegst halt auch solche unterseeischen Rutschungen dazu. Ja, und das klar. In dem Fall hast du eben, da sind 5600 Kubikkilometer abgerutscht auf einer Länge von 800 Kilometern. Und was das heißt, wenn da im Wasser sich so viel Materie verschiebt, dann kriegst du halt Flutwellen. Ja. Ein Tsunami, der an den europäischen Küsten bis zu 20 Meter hoch war. Und im Wesentlichen, als diese waren mindestens 4 Tsunamiwellen, weiß man heute. Und als die dann
weiß man, wie weit Doggerland, die ins Inland gegangen sind? Also vergleichbar mit dem heutigen Inland.
Vermutlich weiß man, aber ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber das war im Wesentlichen der Schlusspunkt von Doggerland. Und solche Gegenden gibt es ganz viele. Es gibt zum Beispiel Beringia, das ist die Ecke zwischen Sibirien und Kanada da oben. Also da, wo man immer sagt, wo auch die Menschen quasi in der Eiszeit darüber marschiert sind, von Russland, also über Sibirien rüber und dann angefangen haben, von oben nach unten oder von Norden nach Süden, um das wissenschaftlich korrekt zu definieren, angefangen haben, den amerikanischen Doppelkontinent zu besiedeln. Und auch da weiß man, dass es da noch viel rauszufinden gibt. Also es gibt Funde, dass zum Beispiel, also diese Landbrücke, wie sie immer genannt wird, da stellt man sich ja immer so ein paar Steine vor, über die man so wackelig rüber hüpft oder so. Aber das war halt auch eine große Region, die halt einfach eisfrei war. Und da sind die Menschen auch nicht so rüber marschiert, sondern die haben halt genauso gewohnt. Und vermutlich sind die auch von dort aus mit Schiffen schon losgefahren, die Küste lang. Und schon mal schon wesentlich früher in Südamerika, in Mittelamerika, als sie es quasi die Fußwanderer gewesen sind. Ja, und es gibt jede Menge solcher Regionen, die man an der Nähe von den Küsten untersuchen kann. Ja, man hat irgendwie vor Sizilien am Meeresboden einen 10.000 Jahre alten Monolith gefunden. Man kann irgendwie hier im Schwarzen Meer und so weiter, im Marmara-Meer, also dieses kleine Vormeer vom Schwarzen Meer, also überall dort haben vermutlich Menschen gewohnt. Und liegt aber alles unterm Meeresspiegel. Und deswegen sagen jetzt die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass man sich wirklich mal jetzt ja irgendwie ein gezieltes Projekt gezielt überlegen soll, was man da machen muss, weil um ein vollständiges Bild, ich zitiere jetzt den Artikel, ein vollständiges Bild der entscheidenden 10.000 bis 15.000 Jahre vor dem Entstehen der Hochkulturen zu gewinnen, müsse man buchstäblich in die Vergangenheit eintauchen. Mhm. Ja, also wenn wir wissen wollen, wie die ganzen Hochkulturen, also da, wo es dann anfängt mit Schrift und so weiter, wie das entstanden ist, weil das ist ja auch nicht aus dem Nichts gekommen, ja. Waren ja vorher auch schon Menschen da, dann kommen wir vermutlich nicht klar, wenn wir nicht auch diese ganze Unterwasserwelt von Aquaterra uns angucken.
Wie ist denn, ich weiß nicht, stand das dabei im Artikel, wie der Erhaltungszustand dann dieser Artefakte sein mag? Also ist das dann unter dickem Sediment begraben und darum gut konserviert? Oder
Nein, da bin ich auch zu wenig Experte. Aber wenn da irgendwie irgendwelche Steinbauten oder sowas, das wirst du finden, wenn da irgendwelche Sachen sind. Also hat man ja auch irgendwie hier, du kennst ja hier so römische Häfen, das weiß ich auch von, ist ja auch der Meeresspiegel ist ja nicht nur vor 20.000 Jahren angestiegen, sondern da hast du auch irgendwie 2000, 3000 Jahre alte irgendwelche Siedlungen von den Römern oder sowas, die halt eben schon mittlerweile überschwemmt worden sind. Also sowas findest du natürlich, aber ich vermute mal, dass du tatsächlich, wenn das unter Sauerstoffabschluss irgendwo im Sediment drin liegt, dass du dann eben auch sowas wie Holz finden kannst. Du findest auch immer Schiffswrack und sowas. Also wenn die Frage ist halt, ob du es findest, das Zeug, aber wenn, dann kann das durchaus sein, dass du da Dinge findest, die gut erhalten sind. Vermute ich mal. Wenn ihr mehr wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, sagt uns Bescheid.
Genau, wir haben Kommentare. Französische Wissenschaftlerinnen haben festgestellt, was unser Gehirn im Schlaf noch hört. Ja, dazu haben sie Leute schlafen lassen, haben auf ein Ohr eine Stimme eine Geschichte erzählen lassen, auf das andere Ohr gleichzeitig eine Stimme Stuss reden lassen. Also Pseudosprache. Das Ganze haben sie gemacht, während sie mit dem EEG, also einem Elektroenzephalogramm, ins Gehirn gucken konnten und dabei geguckt haben, wie das Gehirn die Sprachreize verarbeitet. Genauso wie im Wachzustand hat das Gehirn gearbeitet. Die Inhalte in der richtigen Sprache sind bevorzugt verarbeitet worden. Das Plappern war dann halt gedämpft, weil das Gehirn ist ja immer aktiv gedämpft. Ne? Das heißt, das Gehirn kann im Schlaf noch sinnvolle Sprache von unsinniger Sprache unterscheiden. Was sie aber dann auch gesehen haben und womit sie nicht gerechnet haben, wenn du REM-Schlaf, ne, Rapid Eye Moving Movement Schlaf, also wenn du aktiv träumst, schaltet das Gehirn das genau um, beziehungsweise dämpft es die sinnvolle Sprache und die unsinnige Sprache bleibt gleich. Also da erhöht sich nicht die Aktivität, es fährt auch nicht komplett runter oder so, sondern du hast halt immer die gleiche Aktivität bei der sinnlosen Sprache und bei der sinnvollen Sprache fährt es halt hoch und runter, je nachdem, ob du gerade aktiv träumst oder gerade nicht aktiv träumst.
Also alle die jetzt uns diesen Podcast laufen haben, während sie gerade schlafen,
werden schlauer. Genau, alle die träumen nicht.
Oh, ob sie schlauer werden, kann man das so weit ziehen?
Natürlich. Na, wissen oder hinterher ein bisschen mehr. Im Zweifelsfall über uns.
Oder wir machen es einfach so, wir machen es so wie in der Forschung. Ich erzähle was über Wissenschaft und du redest gleichzeitig irgendwelche Quatsch-Fantasiesprache und dann gucken
wir
mal.
Du meinst, wir machen das, was wir normalerweise abwechselnd machen, gleichzeitig.
Okay.
Warum das Gehirn das so macht, ist übrigens unbekannt. Keiner weiß das.
Dazu braucht es vermutlich mehr Forschung. Mhm. Und mehr Forschung war auch das, was es jetzt in den letzten Monaten gegeben hat. Die Zahl der wissenschaftlichen Veröffentlichungen ist in diesem Jahr gestiegen, vor allem in den biomedizinischen Fächern. Jetzt nicht wirklich überraschend. Mhm. Ja, das, weil natürlich extrem viel über Corona, Covid-19, SARS-2, CoV und so weiter alles geforscht worden ist. Und es ist also wirklich, das ist jetzt, hat sich das quasi mal genauer angesehen jetzt. Also Forschung über die, noch mehr Forschung. Und es ist mehr publiziert worden als vorher. Es ist auch mehr auf den Preprint-Servern veröffentlicht worden, also auf den Vorab-Veröffentlichungsdatenbanken, wo was veröffentlicht wird, bevor es offiziell quasi wissenschaftlich begutachtet worden ist.
Um
was
es in einen offenen Review zu geben, dass halt genau. Fachkollegen und Kolleginnen auch mal drauf gucken können und eventuell die eine oder andere kritische Anmerkung dalassen können, woraufhin dann die endgültige Publikation nochmal nachgebessert werden kann, ja.
Genau, aber tatsächlich ist es geht jetzt, wir wollen jetzt nicht hier über Preprint-Probleme diskutieren, das wäre wieder eine ganz andere Geschichte. In dem Fall wollte ich aber sagen, also das, was hier untersuchbar ist, sind quasi nicht jetzt nur die offiziellen Veröffentlichungen, sondern wirklich eben auch die Preprints und alles. Und jetzt hat sich hier die kanadische Ökologin Megan Frederickson das alles genauer angesehen in der Studie und hat das wirklich auch in Statistiken gegossen. Du hast quasi jetzt, der Zeitraum war 15. März bis 15. April, was zu erwarten war, dass vor allem in den Lebenswissenschaften, also Medizin und der ganze Kram, dass da deutlich mehr publiziert worden ist, mhm. aber dass auch mehr publiziert wurde, Physik hat sich auch angeguckt, ja, also auch eine Physikdatenbank, auch in der Physik wurde mehr publiziert, was jetzt auch nicht so überraschend. Weil die theoretischen
Physiker alle so lange zu Hause sitzen und denken konnten.
Ja, prinzipiell generell, weil halt irgendwie die ganzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hocken halt auch alle im Homeoffice, mhm. und da kannst du halt manche Experimente kannst du nicht machen und was du machst halt dann, sitzt halt da und schreibst halt deine Daten zusammen, deine Papers mhm. zusammen. Ja, also das ist, was man machen kann im Homeoffice. Also das wurde jetzt da in der Studie nicht, in dem Artikel nicht so genau gesagt, den ich jetzt hier vorliegen habe, aber das wird vermutlich der Grund sein. So, was aber wirklich interessant ist und worum es eigentlich geht in der Studie, ist die Frage des Gender Gaps bei den Publikationen. Mhm. Also wie viel ist von Männern publiziert worden, wie viel ist von Frauen publiziert worden und wie ist da der Unterschied? Weil leider gab es einen Unterschied und sie hat sich einerseits angeschaut, den Preprint-Server BioArchive, also BioArchiv, mhm. wenn man schreibt, und das andere ist das Archiv, das ist das, wo die Physik quasi, die Mathematik und die Astronomie publiziert wird. Ja, der Unterschied bei den Bio-Papers, da waren's, haben die Männer um 26% mehr publiziert als im Vorjahr, mhm. bei Frauen waren es 24% mehr, also ein kleiner Unterschied. Bei der Physik, da war das Plus, also Männer haben 6,5% mehr publiziert als im Vorjahr, Frauen nur 2,7% mehr. Mhm. Ja, also da ist tatsächlich, also ich offenbar, es gab immer schon einen Gender Gap in den Publikationen, was auch wieder eine ganz andere Diskussion ist. Aber jetzt, wenn man sich anschaut, was die mehr Publikationen in dieser Corona-Zeit angeht, ist dadurch der Gender Gap noch gewachsen.
Haben die da auch qualitativ geguckt? Also weil die naheliegende Vermutung wäre jetzt, dass weil alle zu Hause geblieben sind, da gibt's ja auch gerade Diskussionen drüber, dass wir so einen Rückfall in klassische Rollenbilder haben. Die Frau kümmert sich um den Haushalt und die Kinder und der Mann macht halt irgendwie, geht grillen oder so, was Männer halt so machen. Haben die da auch diesbezüglich reingeguckt oder ist es nur eine quantitative Analyse?
Sie haben tatsächlich, also das schreibt hier, also dass tatsächlich eben die naheliegende Begründung dafür das ist, dass eben gerade die Frauen halt, weil die Welt so ist, wie sie ist, von dieser Mehrfachbelastung mhm. halt dann jetzt stärker betroffen sind, weil ja. die während dem ganzen Lockdown und oder dem ganzen Zeug halt wirklich mehr machen mussten, das nicht wissenschaftlich war, also das halt, oder wie es halt eh so immer ist, wenn man zurückstecken muss, dann stecken die Frauen zurück,
ja.
auch bei der wissenschaftlichen ja. Karriere.
Und was ich gerade festgestellt zu haben glaube, hast du auch so Probleme, das Wort Lockdown zu benutzen für das, was wir die letzten Monate erlebt haben?
Ja, weil es halt so unspezifisch ist.
Ja, also, weil es impliziert halt auch, dass du nicht raus kannst, so Ausgangssperre und so, das haben wir halt nicht erlebt. Also das ist so, ja.
Und es gibt noch, ja, ich wüsste also nicht, wie man es besser nennen sollte.
Also, ja, ich auch nicht.
Es gibt auch eine zweite... Ja, es gibt auch noch eine zweite, was wenn das mit den Papers ist, schon nicht gut. Mhm. Was noch nicht gut ist, das hat eine amerikanische Informatikerin untersucht, die hat im Wesentlichen das Gleiche gemacht, nur keine Studie mit Papers, sondern mit Forschungsanträgen. Ja, weil das ist auch was du in der Wissenschaft ständig machen musst, Anträge schreiben, dass du Geld für deine Forschung hast, dass du deine eigene Arbeit verlängern kannst, dass du neue Leute anstellen kannst und so weiter. Und die hat auch gezeigt, dass auch der Anteil da ging es jetzt um die klinischen Fächer, also auch wieder Life Science und sowas, dass der Anteil der von Frauen eingereichten Forschungsprojekten zwischen März und April zurückgegangen ist. Ja? Mhm. Also auch da, auch in den Geowissenschaften, in der Medizin. Und das ist halt in dem Fall wirklich schwierig oder kritisch, weil halt gerade nicht nur die Papers, sondern auch die eingeworbenen Forschungsgelder halt extrem wichtige Kennzahlen sind, wenn du in der Wissenschaft Karriere machen willst, ja.
Ah, okay, das heißt, du hast dann noch einen Sekundäreffekt sozusagen, ja, okay.
Genau. Mhm. Also wenn du wirklich irgendwo dich bewirbst für eine Professur oder was auch immer oder für ein anderes
Forschungsprojekt. Sie haben ja gar nichts gefragt, ja, ich habe ja auch kein Geld gekriegt, weil, ja. Mhm.
Auf das, was geschaut wird, ist immer halt, wie viel, was hast du publiziert und vor allem, wenn du zum Uni-Stellen gehst, die Unis interessieren sich natürlich dafür, wie viel Forschungsgelder hat die Person eingeworben, weil das Forschungsgeld, da kriegt die Uni auch immer quasi direkt oder indirekt was ab davon. Ja, also das hat gerade zumindest, was das angeht, weil gut, die Corona-Krise hat in vielen Dingen niemandem gut getan, aber in dem Fall halt, ja.
Erst recht nicht, ja.
Ja.
Ja, krass. Chinesische Wissenschaftlerinnen haben mit Bakterien und Wunden rumgespielt, was ja nicht so eine geile Idee ist eigentlich. Also eine Ex von mir ist Internistin und die sagte mal, wir bluten nach außen, damit da nichts reinkommt. allerdings in Mais, aber nichtsdestotrotz ein sehr interessantes Experiment, was sie gemacht haben. Wenn eine Wunde heilen soll, dann macht sie das besser, wenn sie mit Sauerstoff in Berührung kommt. Jetzt hast du das Problem, dass Luftsauerstoff relativ ineffizient ist für diese ganze Heilung. Und die chinesischen Wissenschaftlerinnen sind hingegangen und haben Cyanobakterien. Also sie haben ein Pflaster, es gibt so Pflaster mit Hydrogel drin, kennst du vielleicht auch, diese Blasenpflaster sind so und sowas auch. Dann haben so ein Hydrogelpflaster genommen, haben da Cyanobakterien reingetan. Cyanobakterien produzieren Sauerstoff, das sind die, die Photosynthese machen, die Dinger. Und konnten damit dann, also haben das Pflaster auf die Wunde gelegt, haben das Ganze dann mit rotem Licht bestrahlt und dabei haben die Mikroben Sauerstoff produziert, der 100-fach effizienter in die Haut eingedrungen ist als Luftsauerstoff, das jemals hätte tun können.
Aber ich gehe davon aus, wenn das, du wirst das nicht so gemeint haben, ich gehe davon aus, dass es jetzt quasi daran liegt, dass halt der Sauerstoff da produziert worden
ist. Genau, da produziert
worden ist. Weil der Sauerstoff ist Sauerstoff. Es ist jetzt egal, ob der da
Luft ist oder Bakterien kommt. Nein, also das ist die Sauerstoffquelle, nennen wir es mal so. Also das war die beste Möglichkeit, ja, so viel Sauerstoff dahin zu bringen, ist halt 100 Mal so gut wie gasförmig eingesetzter Sauerstoff. Also wie nennt man das? Bedampfung einer Wunde zum Beispiel. Was sie dann auch gesehen haben, ist, und das fand ich eigentlich noch krasser, auch bei Hauttransplantationen hat das besser funktioniert. Also große Brandwunden, Haut hintransplantiert, so ein Gelpflaster drauf gemacht und es ist besser und schneller verheilt, als es verheilt wäre, wenn sie das nicht so gemacht hätten.
Cool, ja, Bakterien.
Faszinierend, oder? Ja, aber so, als ich die Überschrift gelesen habe, habe ich auch gesagt, so, Bakterienwunden, nein. Geh da nicht, kehret um.
Ja, auch Bakterien, wir sind ja voll mit Bakterien.
Also, ja, klar, aber du willst halt trotzdem in Wunden keine haben, ne?
Ja, anscheinend doch.
Ja, stimmt.
Ja, so noch eine zweite Meldung zum Thema Gleichberechtigung. Mhm. Und da geht es jetzt um was, ich weiß nicht, wann hast du denn dein erstes Handy bekommen?
Das war 1992, Ende 1992.
Mhm. Und vermutlich war es, ich habe...
Warte mal, Ende 92, ja.
Ja, ich habe mein erstes, ich habe irgendwie 1998 mein erstes gehabt, weil ich doch irgendwie in einer Wohnung wohnte, wo es kein Festnetztelefon gab. Also es war noch die Zeit, wo noch nicht jeder eins hatte, auch nicht die kleinen Mobildinger von damals, die auch irgendwie nur telefonieren konnten.
Lange nicht.
Aber zumindest irgendwie damals, das Phänomen wirst du auch erlebt haben, also es war damals wirklich so, da hat man sich noch über Leute lustig gemacht, die ein Handy
hatten. Was glaubst du, was ich abgekriegt habe? So, na, bist du wichtig oder was?
Genau.
Aber das ist das Beste, was mir für meinen Job damals passieren konnte, so ein Gerät zu kriegen, ja.
Genau. Und das hat er jetzt, das hat er jetzt durchaus ein bisschen nachgelassen. Jetzt, obwohl es gibt jetzt eine andere Art von Handy-Elitarismus. Das irgendwie das halt, ja, ich habe das ja nur, ich schalte nur einmal am Tag ein oder ich muss das dabei haben.
Ach, ich habe kein Smartphone, ich brauche ein solches Statussymbol nicht.
Ja, das ist halt das Neue, ich schaue ja kein Fernsehen.
Ja, genau.
Also das ist halt, ja, genau. Aber das, also die Leute, die das denken, die sollten sich die Studie anschauen, die die Forscherinnen und Forscher von der Universität Oxford durchgeführt haben. Die haben sich nämlich angeschaut, ein Phänomen namens Leapfrogging. In dem Fall geht es um, ja, also quasi beschleunigter Fortschritt. Also es geht, Leapfrogging ist das, also Bocksprung. Ja? Also wenn du irgendwie die schließen rein und hüpfst über den anderen drüber, das ist Leapfrogging. Also etwas Punkte überspringen, das ist in der Entwicklung, weil wenn du dir zum Beispiel anguckst, ja, also das, was man früher dritte Welt genannt hat, ja, also in den ländlichen Regionen in Afrika, in Asien, da haben die Leute halt, die haben nie einen Computer gehabt, die haben nie ein Telefon gehabt, die haben nie einen Fernseher gehabt.
Aber jetzt haben sie alle Smartphones und darum sind sie in der Lage, mit ihren Smartphones zu bezahlen, was wir immer noch nicht wirklich können.
Genau, aber die haben quasi diesen Sprung quasi vom dass du zuerst hast mal Strom gehabt, dann hast du mal ein Telefon gehabt, dann hast du ein Radio gehabt, dann hast du einen Fernseher gehabt, dann hast du einen Computer gehabt, also was bei uns quasi alles so Stück für Stück kam, haben die quasi einfach komplett übersprungen, diese Entwicklung, und haben jetzt alle Smartphones und können damit all das nutzen, weil ein Smartphone ist ja all das, und können quasi jetzt damit diesen Entwicklungsschritt quasi leapfroggen, weiß ich, ob das ein Verb ist, aber und was die sich jetzt untersucht haben, ist tatsächlich, was hat das jetzt für Auswirkungen, ja, was hat das vor allem für Auswirkungen auf die wirtschaftlich, gesundheitlich, sozial, und wer profitiert besonders von diesen ganzen Auswirkungen. Und haben gesagt, also, dass vor allem tatsächlich Frauen davon profitieren, weil also, die haben viele, du hast wenn du das alles nicht hast, ja, dann hast du irgendwie, du hast keine Ahnung, wo kriegst du Verhütungsmittel, du hast keine Ahnung, wo kannst du einen HIV-Test machen, wo gibt's einen Job, wo kann ich mich ausbilden, wo kann ich mich bewerben, wo gibt's gesunde Nahrungsmittel,
du hast keinen alles Anker nicht in die Außenwelt, vor allen Dingen, wenn du in irgendwelchen klassischen, sehr traditionellen Familienverbünden lebst oder Familienmodellen lebst, wo die Frau hinterm Herd und bei den Kindern ist.
Genau.
Und, ja.
Das ist auch ein Punkt, den die in der Studie hervorgestellt haben, dass du ein Smartphone wirklich, das kannst du privat nutzen. Da musst du nicht irgendwo in der Gruppe mit irgendjemandem diskutieren, und gerade wenn du irgendwo wohnst, weil die sozialen Normen sehr restriktiv sind oder sowas, dann ist das ein wirklicher Vorteil, wenn du quasi dich privat informieren kannst. Und die haben jetzt, also diese Leute aus Oxford haben jetzt systematisch nachgeguckt, wie sich Gesellschaften mit und in Abhängigkeit der Verbreitung von Mobiltelefonen verändert haben. Ja? Mhm. Daten von 1993 bis 2017 von 209 Ländern haben sie ausgewertet, also durchaus einige.
Geil.
Und haben das, also sie haben die gesellschaftlichen, was sie, die Messgrößen, die sie gehabt haben, waren eben der Gender Inequality Index. Das ist offensichtlich so eine fest definierte Größe, wie man halt irgendwie Gleichberechtigung oder das Fehlen davon misst. Die Verwendung von Verhütungsmitteln haben sie gemessen, Müttersterblichkeit und Sterblichkeit von kleinen Kindern. Ja. Und haben gesagt, in allen Bereichen hat sich die zunehmende Verwendung von Mobiltelefonen positiv ausgewirkt. Ja. Und insgesamt und in jedem einzelnen Land hat die Gleichberechtigung zugenommen, es ist mehr verhütet worden, weniger Mütter und Kinder sind gestorben. Und am stärksten war der Zusammenhang in den allerärmsten Ländern. Mhm. Also je ärmer das Land, desto besser war es, also desto stärker hat sich das Mobiltelefon ausgewirkt, und tatsächlich haben die das auch, die haben auch untersucht, jetzt nicht nur die Statistik an sich, sondern haben auch nachgewiesen, dass es ein kausaler Zusammenhang ist. Ja,
das, ich also, wollte gerade sagen, jetzt schlagen wahrscheinlich schon die Ersten in den Kommentaren auf und sagen, ja, woher will man denn überhaupt wissen, dass das so ist, das ging ganz anders, das ist wie mit dem Kapitalismus.
Ja. Sie haben halt wirklich auch das nochmal auf einen zweiten Teil der Studie, das Ganze nochmal auf regionaler Ebene untersucht, also nicht nur auf national, sondern wirklich auch regional, haben dann wirklich also hier jetzt 110.000 Frauen zwischen 15 und 40 Daten ausgewertet auf Subsahara-Afrika, wo halt die ärmsten Länder sind, und haben halt wirklich gezeigt, dass da die Unterschiede in der Verbreitung von Mobiltelefonen so groß ist. Es ist nirgendwo so groß wie in diesem Subsahara-Afrika, der Unterschied in der Verbreitung, und deswegen konntest du es da wirklich sehr gut analysieren und rausrechnen, die ganzen Effekte, und haben halt wirklich gezeigt, ja, Frauen mit Mobiltelefon haben einen ganz klaren Vorteil gegenüber denen ohne Handy, weil die öfter halt in die Entscheidungen, es waren jetzt wirklich nicht irgendwelche Daten, sondern wirklich Umfragen, Surveys, die haben halt wirklich die Leute mit denen geredet, ja, und gezeigt, Leute, also Frauen, die ein Handy haben, die waren öfter in Entscheidungen im Haushalt eingebunden, haben häufiger Verhütungsmittel gehabt, haben gewusst, wo man sich auf HIV testen kann, die Regionen, wo besonders viele Frauen ein Telefon gehabt haben, waren waren wirtschaftlich, sozial deutlich weiterentwickelt als die Regionen, wo es weniger Frauen ein Mobiltelefon gehabt haben. Also alles in allem zeigt diese Studie wirklich, dass die Mobiltelefone wirklich wichtig sind, extrem wichtig sind für die Regionen, wo nach all diesen Kenngrößen und so weiter, die noch nicht so entwickelt sind, wie es den globalen Norden der Fall ist, dass es halt quasi wirklich ist, den Menschen Zugang zur modernen Technik zu ermöglichen. Ja, also dass die wirklich
sehr schöne Forschung.
Weil du halt mit diesem Instrument halt wirklich die klassischen Entwicklungen überspringen kannst mit diesem Ding. Also für alle, die sagen hier Handy.
Ja, vor allen Dingen für alle.
Wenn du sagst, du brauchst
kein Handy, dann ist das ein Luxus. Genderforschung ist ja Esoterik. Nein, ist es halt nicht. Das ist genau Genderforschung.
Was da passiert. Ja. Und wie gesagt, wer was sagen kann, wer sagt, ich brauche ja kein Handy, dann ist das ein Luxus, für den du glücklich sein solltest.
Stimmt, ja. So habe ich es noch gar nicht gesehen, ja. Amerikanische Wissenschaftlerinnen haben festgestellt, warum Peruaner so klein sind.
Das ist eine schöne Überschrift. Ja, warum?
Sind sie
denn so klein?
Sie sind tatsächlich so klein. Die größten Menschen leben in den Niederlanden mit durchschnittlich 175,6 Zentimetern Körpergröße über Männer und Frauen gemittelt. Die Peruaner haben über Männer und Frauen gemittelt nur 1,59 Meter Körpergröße. So, und dafür verantwortlich ist, und jetzt zitiere ich, weil ich nicht die
Leistung... Spuckt es sich immer, weil sie auf den Lamas angespuckt werden.
Nee, es ist noch anders. Verantwortlich dafür ist eine Mutation, und zwar die Mutation E1297G im Fibrillin-1-Gen. Die Mutation E1297G im Fibrillin-1-Gen verringert die Körpergröße um 2,2 Zentimeter pro Allel. Allel ist irgendwann, GenetikerInnen wissen, was das ist, ich weiß es nicht.
Ein aktiver Abschnitt auf einem Chromosom oder irgendwie sowas. Boah, nee, Allel, Entschuldigung, das ist ein anderes. Allel ist so ein Merkmal, ein genetisches, ich weiß es auch nicht.
Das hätte mich jetzt so richtig beeindruckt, ne?
Ja, ich hasse dich ja sowieso schon so sehr,
aber
ich war ja mal wirklich der Beste in Biologie in unserer Klasse, nicht der Welt. Aber ja, der Schlechteste in Mathe dafür, ja. Aber ich glaube, das war Allel und ganze Gentechnik-Kram habe ich zum Abitur gehabt als Frage, aber das ist auch schon lange her, also ich weiß es nicht mehr.
Das ist alles so demütigend hier. Ich hätte damit nie anfangen sollen, sondern was Anständiges lernen. BWL oder so.
Heißt auch Sache.
Die Frage war ja, warum sind die denn eigentlich so klein? Also verantwortlich für die Körpergröße ist dieses Gen bzw. diese Mutation. Dann haben sie sich noch angeguckt, wie verteilt sich denn eigentlich diese Mutation übers Land? Und haben geguckt im Amazonasgebiet, aus den Anden und in der Küstenregion und haben festgestellt, dass die meisten Mutationen bei den Bewohnern der peruanischen Küste zu finden waren. Und schließen daraus, dass das irgendeine Anpassung an die Küstenlage ist. Sie wissen allerdings noch nicht, welche Faktoren dafür verantwortlich sind, dass die sich da angepasst haben.
Also ich hätte der Wind immer gesagt, so weht oder so. Ja, wenn der Wind immer weht, dass sie nicht gleich umgeblasen werden, aber da müssen die Holländer ja noch kleiner sein. Also das kann ja nicht sein.
Die
Holländer
leben ja unter dem Meeresspiegel, die müssen ja mit
dem Kopf müssen rüber gucken, raus. Über Deich, darum müssen die größer sein. wir sollten einen Gentechnik-Podcast machen.
Genau.
Wir kennen uns ja hervorragend aus.
Super. Assumptive Genetik nennen wir das.
Genau.
Das ist bestimmt ein Erfolgsformat. Aber immerhin haben wir jetzt schon mal einen Sendungstitel gefunden. Assumptive Genetik, das gefällt mir.
Genau. Ja, also ich überlege gerade, spontan fällt mir keine Anpassung ein, aber vermutlich habe ich lieber genauer drüber nachgedacht haben, als ich. Und wenn denen keine eingefallen ist, dann wird mir auch keine einfallen. Aber es ist auf jeden Fall interessant, ja. Vor allem, weil gerade, wenn Sie jetzt sagen, wie die Küstenbewohner, spannend. Vielleicht gibt's noch mehr. Ich rede über was, wo ich mich besser auskenne. Es geht um exotische Orte. Es geht um den Mond, die Antarktis und um Flensburg. Warst du schon mal in Flensburg? Ich war schon mal dort.
Ich war schon mal in Flensburg. Ich habe sogar Verwandtschaft.
Kann ich empfehlen.
Nee, stimmt gar nicht. Ich habe Verwandtschaft in Glücksburg.
Ist auch ein Stück, ist ja alles nah beieinander da oben. Aber Flensburg ist wirklich, die haben sehr schöne Museen dort, wo ich war, im Schiffsmuseum, wo ich da war und im ganzen diesem Science Center. Also Flensburg, nette Ecke. Was auch nett war, was ein Bewohner von Flensburg, und zwar, wie heißt der, wie heißt dieser komische Vorort, habe ich schon vergessen. Okay. Der hat jemand einen fangen wir anders an. Am 12. September 2019, ja, hat man über Norddeutschland und Dänemark am Nachmittag, kurz vor drei, eine helle Feuerkugel über den Himmel sausen sehen.
Ja? Umuamua.
Nein, kommt öfter vor, also diese großen Feuerbälle meistens, man erkennt sie besser in der Nacht, weil es da dunkel ist, aber die wirklich großen kann man auch sehen. Das ist halt dann, wenn halt irgendwie so ein größeres Teil in der Atmosphäre der Erde verglüht, also nicht so ein...
wie dieses Riesending, wo es so viele Bilder und Filmaufnahmen gab in Russland vor ein paar Jahren.
Chelyabinsk, ja.
Ja, genau.
Das war wirklich groß. Ja, also ja. Das war jetzt ein bisschen kleiner als das Ganze, aber was tatsächlich jetzt hier passiert ist, es hat dann einen Tag drauf, hat ein Bewohner des Flensburger Stadtteils Weiche, ja, hat auf seinem Rasen ein schwarzes Stück Stein gefunden und hat gedacht, aha, vielleicht ist das ein Meteorit. Mhm. Und drum von dem, was da am Tag davor vorbeigeflogen ist, hat das Ding genommen, hat es die Uni Münster mitbekommen und die hat das untersucht und hat festgestellt, ja, das ist nicht nur ein Meteorit, sondern das ist sogar noch ein ganz besonderer Meteorit, ja, und zwar einer, der wirklich, der zeigt, der hält nur Minerale, die sich unter der Beteiligung von Wasser gebildet haben. Und zwar, die Dinger sind alt, so Meteorite, das sind Bruchstücke, also Überbleibsel aus der Zeit der Planetenentstehung von 4,5 Milliarden Jahren. Und das zeigt halt, dass halt da wirklich schon halt Wasser in diesen Objekten vorhanden war. Das heißt auch, dass diese Objekte, vermute ich, dass es eins von den Dingen ist, wodurch wir nach der Entstehung der Erde oder während der Entstehung der Erde das Wasser auf der Erde überhaupt erst bekommen haben, weil
das finde ich übrigens eine der unvorstellbarsten erdgeschichtlichen Sachen, dass das Wasser auf der Erde von außen gekommen sei. Also weil das übersteigt mein Vorstellungsvermögen. Also die Menge Wasser auf diesem Planeten übersteigt schon mein Vorstellungsvermögen. Und mir dann auch noch vorzustellen, dass das letzte irgendwie einzeln vom Himmel gefallen ist, das sprengt meinen Kopf.
Ja. Ja. Ich meine, es ist schon noch ein Teil quasi aus dem Gestein gekommen, aus dem sich die Erde gebildet hat. Also ist noch vulkanische Gase ausgedampft oder so. Aber eben ein größerer Teil ist tatsächlich eben von außen nachgekommen. Und dieser Flensburger Meteorit, der heißt jetzt offiziell auch Flensburg, der Meteorit. Das ist eben tatsächlich einer von denen wenigen bekannten Meteoriten, wo wir sehen können, dass der eben wirklich aus dieser Zeit von diesen Objekten kommt, die entstanden sein müssen, als da irgendwo auf diesen Dingern Wasser, flüssiges Wasser sich befunden hat. Und die anderen beiden, die man gefunden hat, die das zeigen, war eben einer, der vor 10 Jahren in der Antarktis gefunden worden ist, und ein zweiter, den die Apollo 12 Astronauten 69 vom Mond mitgebracht haben. Also Mond, Antarktis, Flensburg. Ja, das sind die drei Dinger, die wir haben. Also wenn ihr in Flensburg wohnt, oder gut, Flensburg ist jetzt unwahrscheinlich, dass es dann zweiter runterkommt, aber wenn ihr guckt nach oben und guckt nach unten, man kann überall coole Sachen finden.
Ich guck gerade mal. Ja, die Wissenschaft hat zum Beispiel eine coole Sache gefunden, nämlich eine Genmutation, die mit Gewichtszunahme bzw. Abnahme zu tun hat. Die Wissenschaft hat es festgestellt, weil es international ist. Genau, das ALK-Gen festgestellt. So, normalerweise guckt man ja auf Gene, die mit Übergewicht in Verbindung stehen. Also was begünstigt, welche Gene begünstigen denn eigentlich Adipositas? Was das Forscherinnen-Team gemacht hat, ist, sie haben sich einfach mal die Genomdaten von fast 50.000 normalgewichtigen und sehr dünnen, gesunden Einwohnern Estlands angeguckt. Das finde ich immer so witzig bei solchen Studien, dass sie immer so weltweit gucken, so wo ist denn mal eine Riesenkohorte untersucht worden? Und haben ein Gen gefunden, das heißt ALK, ALK. Und wenn dieses Gen unterdrückt wird, dann wird man schlanker in Mais. Also in Mäusen. Mäuse werden schlanker, wenn das ALK-Gen unterdrückt wird. Das ist eine interessante neue Therapiemöglichkeit. Es muss natürlich jetzt dann wie üblich noch ordentlich Menschenversuche gemacht werden, weil keiner weiß, was für Wirkungen und Nebenwirkungen das dann insgesamt hat, wenn man da einfach mal so ein Gen unterdrückt. Das könnte ja auch noch für das ein oder andere zuständig sein. Ist es auch? Mäuse, bei denen das ALK-Gen unterdrückt wird, sind schlanker und neigen zu verstärktem Alkoholkonsum. Da sollte man jetzt mal gucken, wie es bei dir eigentlich ist, weil du bist ja auch schlanker und neigst zu verstärktem Alkoholkonsum.
Na.
Also
Unterstellungen.
Wie ich dich über Bier reden
höre. Ja, wenn ich rede, reden ist nicht trinken.
Ja, aber das, man muss ja immer schließlich auch selbst
versuchen. Ich habe früher, wie ich dick war, mehr gesoffen als heute, weil das war einer der Gründe, warum ich dick war.
Ja, klar. Also, Reib's mir noch rein.
Und ich vertrage
auch nicht mehr so viel. Reib's mir noch rein.
Ich vertrage auch nicht mehr so viel, wenn ich dünn bin.
Das ist ja sowieso auch je weniger, also ich meine, je schlanker man ist, desto weniger Nahrung in absoluter Menge nimmt man ja auch zu sich und desto schneller ist man auch tatsächlich betrunken. Das merke ich, wenn ich dann mal wieder so einen Lauf habe und mich sinnvoll ernähre. Also wenn ich mich sinnvoll ernährt habe einen Tag lang, bin ich abends nach 2 Bier knülle. Wenn ich mich, wenn ich mich übermäßig ernähre, brauche ich 4 Bier. Ja,
ich warte nur, bis der erste aus dieser Forschergruppe der Versuchung erliegt und ein Buch schreibt, die Alk-Diät.
Das muss dann aber nur in Großbuchstaben geschrieben sein, sonst fällt auf, dass irgendwas nicht stimmt, weil ALK.
Muss ja nur so weit reichen bis zur Kasse am Buchladen. Dann kann man.
Ganz gerade, wo du das sagst, ja, gerade irgendwo gelesen, auf Twitter flog das auch an mir vorbei, dass in irgendeiner Kneipe, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, in Großbritannien, haben sie so Fläschchen mit Handdesinfektionsmittel hingestellt. Oder war das sogar in Deutschland? So Fläschchen mit Handdesinfektionsmittel auf die Tische gestellt. Und dann ist so am Herrentag, was ja auch immer so ein schöner Euphemismus, ist am Herrentag wohl eine Herrengruppe da vorbeigezogen hat. Ey, Schnäpschen! Und hat sich dann aber hier so einen ordentlichen Schluck Isopropanol reingezogen.
Ja, mein Mitleid hält sich in Grenzen.
Meins auch, aber ich werde mal gucken, ob ich die noch finde, die Meldung.
Ja, das bin ich jetzt zum ersten Mal, seit ich wieder in Österreich wohne, haben wir, abgesehen davon, dass wir diese Massenbesäufnis zum Vatertag in Österreich sowieso nicht haben, aber wir haben ja auch einen anderen Vatertag in Österreich als in Deutschland. Also bei uns kommt der erst am zweiten Sonntag im Juni und da ist auch nicht so, dass da macht man das Gleiche wie am Muttertag, nur mit dem Vater und zieht nicht durch die Gegend und säuft sich an. Also natürlich wird auch in Österreich den einen oder anderen Vater geben, der vielleicht irgendwie einen mal Durst trinkt, aber dieses organisierte Besäufnis, was mich in Deutschland jedes Jahr genervt hat, das gab's, gibt's in Österreich nicht.
Ja, in Köln ist das übrigens passiert, ich hab's gefunden.
Ach so, ja, wo
kommt in die Shownotes. Hm.
Ja, ich habe noch eine kurze, ganz kurze Meldung.
Ich auch.
Und dann
dann gehen wir nach Hause. Dann kommt wieder der Werbeblock. Genau.
Ja, da kommt gar nicht so viel. Es kommt quasi so ein Werbehinweisblock. Also mit ganz kurzer Hinweis gebe ich noch am Ende im Werbeblock, weil sonst gibt es nichts zu bewerben. Aber fangen wir mit dem kurzen Ding an. Also wer es genauer wissen will, kann gerne in meinem Blog nachlesen. Nein, die NASA hat kein Paralleluniversum entdeckt, in dem die Zeit rückwärts läuft. Ich wollte es nur noch mal gesagt
haben. Auch nicht behauptet.
Ja, ja, aber es stand in vielen Medien, dass das passiert. Ja, die NASA hätte Hinweise entdeckt auf ein Paralleluniversum und in diesem Paralleluniversum läuft die Zeit rückwärts. Also, wie gesagt, die genaue Version kann man in meinem Blog nachlesen. Nee, was man
würde ich aber trotzdem, erzählst du?
Es geht um, ja, ach. Es geht
nee, nicht, um wir sind hier ein Podcast, wir können jetzt nicht irgendwie.
Doch, wir reden jetzt nur noch über
Dinge, die du irgendwo aufgeschrieben hast.
Genau.
Wir sagen nur noch Überschriften und schreiben die Sachen dann mühsam irgendwo hin.
Genau, das machen wir, So, wir machen über einen Blog aus dem ganzen Ding. Und dazwischen reden wir über Dinge, von denen wir keine Ahnung haben, über Genetik und sowas und warum Peruaner klein sind. Nee, also es geht um die Kurzversion, weil die lange Version müsste wirklich viel erzählen. Die Kurzversion, es geht um Neutrino-Astronomie, also um den Nachweis von Neutrinos aus dem Weltall. Da haben wir auch schon in vielen Folgen drüber gesprochen. Da gibt es verschiedenste Experimente, wo man solche Neutrinos nachweisen kann. Neutrinos sind Elementarteilchen, die überall im Universum bei allen möglichen Phänomenen erzeugt werden. Im Inneren von Sternen werden die erzeugt. Bei Supernova-Explosionen in der Umgebung schwarzer Löcher, überall fliegen Neutrinos durch die Gegend. Die sind wahnsinnig schwer zu messen, weil Neutrinos so gut wie gar nicht mit der normalen Materie wechselwirken. Mhm. Das heißt, von den Billionen Neutrinos, die in jeder Sekunde durch jeden Quadratzentimeter Fläche durchsausen, finden wir nichts. Ja, also da musste ich irgendwie schon anstrengen. Also die Neutrinos, die man misst, kriegen eigene Bezeichnungen und Namen, so selten ist es. Ja.
Okay.
Und es gibt eben in der Antarktis vor allem solche Neutrino-Observatorien. Da gibt es Observatorien, die sind tief im Eis eingegraben. Es gibt auch Observatorien, die fliegen über der Erde. Also das, was jetzt gibt, das heißt ANITA, heißt das Experiment.
Ich traf sie irgendwo, ja.
Antarctic Impulsive Transient Antenna. Das ist quasi im Prinzip so eine große Antenne, die hoch über, also wirklich hoch, paar 10, 20 Kilometer über der Antarktis fliegt und darauf wartet.
Da gibt es garantiert auch irgendwelche Verschwörungstheorien drüber, oder? So hart.
Ich glaube, das haben die Leute noch nicht mitbekommen.
Ah, okay.
Die wartet darauf, dass Neutrinos auf das Eis treffen und die Mechanismen erkläre ich jetzt nicht, dass Neutrinos auf das Eis treffen, und wenn sie wechselwirken, kann dabei Radiostrahlung entstehen und diese Radiostrahlung kann man mit dieser fliegenden Antenne messen. Mhm. Ja? Und das, was die jetzt gemessen haben, sie haben auch quasi kosmische Strahlung macht es auch. Ja, also kosmische Strahlung ist wieder anderes Zeug, das von Sternen kommt, geladene Teilchen irgendwie, die von der Sonne, von anderem Zeug durchs All geschleudert werden und die treffen auch auf die Atmosphäre und erzeugen auch Radiostrahlung. Das heißt, das kann Anita auch messen. So, was Anita jetzt gemessen hat, ist ein Teilchenschauer. Ja, Teilchenschauer heißt, irgendwas kommt aus dem Weltall, trifft auf ein Molekül, auf ein Atom in unserer Atmosphäre, reagiert dort, es entstehen andere Teilchen, die anderen Teilchen reagieren mit irgendwas anderem, zerfallen und so. Du hast quasi so eine Kaskade von Teilchen und am Ende kommt was raus, das man messen kann. Mhm. Und diese Teilchenscheuer von der kosmischen Strahlung, die wir schon lange kennen und gut verstehen, die kommen, passieren logischerweise von oben nach unten. Mhm. Also oben passiert was in der Atmosphäre und das setzt sich weiter nach unten fort. Anita hat jetzt was gemessen, was genau umgekehrt passiert. Ja, also es hat unten angefangen und ist nach oben gegangen. Das heißt, das Zeug, was diesen Schauer ausgelöst hat, kann nicht von oben aus dem Weltall kommen, sondern muss von unten quasi aus der Erdoberfläche rausgekommen sein.
Naja, kann es nicht aus der anderen Richtung aus dem Weltall gekommen sein und durch die Erde durch und blip?
Genau, das ist der Plan, weil Neutrinos gehen ja überall durch, durch die Erde durch. Ja. Also die erste Idee war, okay, Neutrinos sausen von der anderen Seite durch die Erde durch und haben das dann erzeugt. Das ist eine gute Idee, aber jetzt kommt was, wo ich mich quasi selbst korrigieren muss. Die Neutrinos, man sagt immer, Neutrinos wechselwirken nicht mit normaler Materie, was auch stimmt. Allerdings, wenn die Neutrinos sehr, sehr viel Energie haben, ja, wenn es wirklich so, was die mit richtig Wumps losgeflogen sind, dann können die gut wechselwirken mit Materie. Und eigentlich, also ein Neutrino, das so viel Energie hat, um diesen Teilchenschauer zu erzeugen, hat so viel Energie, dass es eigentlich nicht durch die Erde durchkommen kann.
Okay.
Das ist das Problem. So, und was passiert ist, die kurze Antwort weiß man nicht. Die simpelste Erklärung ist, dass es irgendwo vielleicht eine extrem große, starke Neutrino-Quelle im All gegeben hat, eine Supernova, irgendwas, wo wirklich extrem viele hochenergetische Neutrinos erzeugt werden. Dann gibt es eine kleine Chance, dass vielleicht eins doch wirklich so viel Energie hat, dass es halt doch irgendwie eins von denen durchkommt. Ja, dass da so viele kommen, dass doch eins durchkommt, das ist einfach eine statistische Frage. Ja. Wenn das der Fall ist, ja, dann müsste diese Neutrino-Quelle aber auch den anderen großen Neutrino-Teleskopen aufgefallen sein, weil in der Antarktis stehen ja auch noch andere Neutrino-Detektoren, die auch ausgelegt sind, genau sowas zu messen. Und jetzt hat man eben, und da kommt diese Schlagzeile her, kürzlich ausgewertet von den anderen Neutrino-Teleskopen und die haben gesagt, ne, wir haben nichts gesehen, da ist nichts, was zu dem passt. Also man ist immer noch ratlos und wie gesagt, man hat keine Ahnung, was da passieren kann. Also es
einfach
kann sein, dass
Störung ist das auszuschließen.
Kann natürlich sein, also systematischer Effekt heißt es in der Wissenschaft, ja, also wieder das
Wow-Effekt,
das Kabel, das irgendwo falsch angesteckt ist, ja.
Achso, ich dachte, das ist wieder Effekt. Das Wow-Signal, was dann irgendwie.
Nee, das ist also systematischer Effekt, einfach irgendwas, das Experiment ist jetzt nicht so, wie man es, läuft nicht so, wie man gedacht hätte, dass es läuft. Es kann auch sein, dass es halt irgendwie neue Physik ist, ja, dass du halt irgendwie der Art, es gibt auch immer so die Hypothese von Neutrinos, also es gibt drei bekannte Arten von Neutrinos, es gibt in vielen Hypothesen der Physik die Vorhersage eines vierten Neutrinos, vielleicht war es sowas, weiß man aber nicht, und dann gibt es halt noch die Sache mit dem Paralleluniversum, ja, also das zu erklären wird jetzt wirklich zu weit führen, weil ich selbst auch nicht im Detail verstehe.
Es also geht das heißt, es ist die am weitesten draußen stehende, gerade noch so plausible Erklärung für sowas, die aber niemand ernsthaft verfolgt, außer der Klatschpresse.
Ja, so ungefähr. Also es geht, ist das CPT-symmetrische Universum. Ja, also da geht's um die CPT-Symmetrie, also Charge Parity Time, was heißt, wenn du bei einem physikalischen Vorgang jedes Teilchen durch sein Antiteilchen ersetzt, und umgekehrt, wenn du die ganzen Ladungen umkehrst, wenn du alle drei Raumkoordinaten aller Teilchen umkehrst, also alle Teilchen spiegelst, ja, und auch noch die Richtung der Zeit umkehrst, wenn du all das machst, ja, dann kriegst du ein Phänomen raus, das sich genau durch die gleichen Naturgesetze beschreiben lässt. Ja, also die Naturgesetze unterscheiden nicht zwischen einem Ablauf von Teilchen und in einem Ablauf von Teilchen, wo eben Ladung, Parität und Zeit ausgetauscht werden. Das ist eine Symmetrie. Was zum Beispiel, bei anderen ist es nicht. Also die CP-Symmetrie, wenn du die Zeit nicht mit drin hast zum Beispiel, das wird bei manchen Vorgängen nicht berücksichtigt von der Natur. Also da ist es tatsächlich, macht es einen Unterschied, ob du jetzt quasi einen Vorgang betrachtest oder ein Spiegelbild des Vorganges und so weiter. Also da geht es wirklich weit in die Teilchenphysik. Und da müsst ihr nochmal eine Stunde reden. Also das ist einfach jetzt momentan nur eine formale Beschreibung von Symmetrien, die in der theoretischen Physik wichtig sind. Das heißt nicht, dass sowas auch vorkommt. Ja, also wenn du jetzt eine Kaffeetasse auf den Boden schmeißt, ist das ein gültiger physikalischer Vorgang. Ja. Wenn du die Zeit rückwärts laufen lässt, und ist es auch ein gültiger physikalischer Vorgang. Es gibt nichts in den Naturgesetzen, das sagt, du kannst jetzt nicht all die Scherben am Boden auf die richtige Art und Weise im richtigen Moment quasi anstupsen, sodass sich alle wieder im richtigen Moment auf die richtige Art und Weise zu einer fertigen Kaffeetasse zusammenfügen. Mhm. Das ist, widerspricht keinem Gesetz. Mhm. Es kommt halt nicht vor. Ja, aber es ist quasi, es würde die Symmetrie wäre quasi gewahrt in Naturgesetzen. Und die CPT-Symmetrie, die sagt halt auch, dass du kannst das ganze Universum quasi als so ein CPT-symmetrisches Ding beschreiben. Du hast quasi dann wenn du das gesamte Universum nimmst und alles da drin dieser CPT-Transformation unterziehst, kriegst du ein neues Universum, das genau den gleichen Gesetzen folgt wie unseres, nur läuft halt da alles quasi CPT gespiegelt, vereinfacht gesagt. Und das kannst du mathematisch auch umbauen, wenn du willst. Du kannst dir quasi so ein Überuniversum denken, also unser Universum und ein Anti-Universum, also das CPT-Universum, die im gleichen Moment entstanden sind und sich dann quasi gleich
aufeinander zu bewegen sozusagen.
Nein, auseinandergewickt. Das eine ist quasi, ist die Zeit vorwärts gelaufen, ja, und im anderen muss ja die Zeit rückwärts laufen, ja, weil es ja auch zeitsymmetrisch ist. Also ja, und die beiden, die haben keinen Kontakt miteinander oder irgendwas. Also du kannst es mathematisch beschreiben. Du kannst nicht irgendwie, es gibt keine Möglichkeit zu beobachten, ob es das gibt, ja, oder nicht. Und mit dieser Theorie, wo du sowas machst, kannst du die Existenz von unbekannten Teilchen vorhersagen, wie immer in der theoretischen Physik. Und die Leute, die das gemacht haben, die behaupten quasi, dass du ein Teilchen, das aus der Existenz von so einem CPT-Anti-Universum folgt, könnte jetzt die Beobachtungen von Anita erklären. Und es ist halt, also die Beobachtungen, ich würde sagen, die Beobachtung, die gemacht worden ist, steht nicht im Widerspruch zu dieser CPT-symmetrischen Universumshypothese. Was aber gesagt nicht heißt, die NASA hat kein Paralleluniversum entdeckt und auch keine Hinweise auf ein Paralleluniversum entdeckt.
Jetzt, wenn man dieses Umkehruniversum sozusagen zu Ende spinnen würde, was würde denn dann passieren am Urknall?
Ja, da ist halt einfach alles das, was passiert ist, bei uns, und dann ist halt gleichzeitig noch ein anderes Universum entstanden für das.
Nein, ich meine, am Urknall, also unseres dehnt sich aus, irgendwann ist es kalt.
Ja.
Das andere schrumpft zusammen, irgendwann ist es.
Nee, das schrumpft nicht zusammen.
Ach so, es dehnt sich auch aus.
Ja, nur halt in die andere Zeitrichtung. Und das ist anschaulich nicht vorstellbar. Ja, das ist einfach ein mathematisches Ding, wo du anstatt dem Plus vor dem T in der Gleichung ein Minus vor dem T hast, simpel gesagt. Das kannst du mathematisch hinschreiben, wenn du möchtest. Aber das heißt jetzt nicht, dass das irgendwas mit der Realität zu tun haben muss. Ja. Aber wie gesagt, also was auch immer, was genau da abgelaufen ist mit diesem einen Ereignis, das Anita detektiert hat, weiß man nicht. Und die unwahrscheinlichste Variante ist, dass die NASA die NASA war mit dabei bei diesem ganzen Projekt, aber auch andere dabei. Aber das Unwahrscheinlichste ist, dass wir ein Paralleluniversum gefunden haben, wo die Zeit rückwärts läuft. Na gut, ja?
Also Schwein gehabt. Wer weiß, sonst wären da auch noch irgendwelche Bärtierchen
gespiegelte Antibärtierchen.
Noch ein Sendungstitel, der eigentlich auch nicht schlecht ist, aber gut. Letzte Meldung meinerseits. Forscher aus Singapur haben festgestellt, wie man Strom aus Schatten herstellen kann. Normalerweise machst du ja Strom aus Licht, ne? So Photonen, Halbleiter, Strom. Also Photonen, Halbleiter, Elektronenstrom. Was sie gebastelt haben, ist ein Schatteneffektgenerator. Das ist eine Trägerfolie, goldbeschichteter Silizium-Wafer drauf. Wenn das Ding komplett im Schatten liegt oder komplett im Licht liegt, fällt da praktisch keine Elektrizität raus. Wenn das Ding aber teilweise im Schatten liegt, gibt es einen elektrischen Fluss. Und der ist am größten, wenn das Ding genau halbe-halbe in Licht und Schatten liegt. Und dieser Beleuchtungskontrast, der macht, dass da dann halt Strom fließt. Und zwar echt viel Strom. Ich glaube, sie haben es geschafft, mit ihrem Prototypen, 1,2 Volt zu erzeugen, um damit eine Digitaluhr anzutreiben.
Ja, das ist cool.
Was ich schon ziemlich cool finde. Und die sagen halt auch, naja, das ist halt überall denkbar, wo Licht und Schatten existiert, zum Beispiel auf Kleidung.
Ja, das vergisst man oft, dass man quasi bei ganz vielen Dingen nicht unbedingt viel von etwas braucht, sondern einen Unterschied braucht. Also auch bei der Geothermie zum Beispiel, ja, genau. Erdwärmenutzung, da glaubt auch immer, ja, man muss jetzt irgendwie hier bis ins Erdinnere graben oder irgendwie Vulkan anbohren. Es reicht, wenn es da irgendwie, wenn du irgendwie einen Meter runtergräbst und da hat es halt dann irgendwie, weiß nicht, irgendwie 20 Grad und draußen hat es irgendwie andere Grad.
Das kriegst du mit.
Du brauchst einen Unterschied, ja.
Mit genügend technischem Aufwand kriegst du das ja sogar aus Temperaturunterschieden von, was weiß ich, 2-3 Grad. Hin, ja. Ich habe zum Beispiel so einen Campingkocher, der ist so holzbetrieben, ne? Also brennt ein Feuer drin. Und da drin ist eben auch so ein komisches Element, das aus den Temperaturunterschieden zwischen unten und oben in diesem Kocher Elektrizität erzeugt und in einen Akku umleitet.
Ja,
das heißt, kannst dich dann in den Wald setzen und Strom machen, während du deinen Kaffee kochst oder so. Das ist gar nicht schlecht.
Ja, kann man auch außerhalb vom Wald machen.
Genau. So, kommen wir zum Werbeblock.
Genau, also es gibt, wie gesagt, immer noch keine Veranstaltungen, die ich bewerben könnte, weil immer noch, also in Österreich sind jetzt teilweise sogar Veranstaltungen mit erlaubt. Ich glaube, du kannst irgendwie 100 Leute, wenn die weit genug auseinandersitzen oder sowas, kannst du irgendwo kannst du auftreten davor. Ich halte es immer noch nicht für eine gute Idee, weil ich glaube, nach allem, je mehr man rausfindet, desto mehr findet man raus, dass quasi im Freien ist es lang nicht so arg und innen drin, also da, wenn du lang genug irgendwo drin bist, dann ist es auch egal, ob du Abstand hältst.
Ja, lang genug und innen trotzdem drin bist, ist ja auch so, also ich habe ja auch mit Chris Marquardt überlegt, wir wollten ja auch unsere Fotosendung mal auf die Bühne bringen. Und ich denke auch die ganze Zeit, also selbst wenn es jetzt, also selbst wenn man es draußen macht, ja, und da ist es nicht so schlimm und es ist windig und weiß der Geier wie, am Ende bist du halt immer noch derjenige, der zu der Veranstaltung eingeladen hat, auf der jemand krank geworden ist. Und das möchte ich nicht sein.
Ja, das kommt dazu. Aber es gibt halt noch, wie gesagt, momentan die Termine, die wir, zumindest ich und alleine und ich mit den Science-Busters habe, die sind alle fangen momentan, glaube ich, wie Ende August und Anfang September an. Also bis dahin habe ich noch genug Zeit, sie zu bewerben, wenn sie noch aktuell sein sollten. Ich kann das bewerben, was ich letzte Woche
bei der letzten Sendung. Du musst übrigens nichts bewerben, ne? Werbung
ist. Doch.
Tradition.
Tradition. Nein, ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich quasi einen Vortrag in Bremen gemacht hätte, in diesem Bremer Presseclub für den Freiraum-Podcast. Das ist so ein langes Gespräch vor Publikum, das auch aufgezeichnet wird. Und das hat stattgefunden, war auch live als Stream zu hören und ist jetzt auch nachhörbar. Es war ein sehr nettes Gespräch, das ich da mit Justus Wilhelm geführt habe. Und ja, wir haben über alles Mögliche gesprochen, über Astronomie, über die Wissenschaftskommunikation, über den Unterschied von Österreich und Deutschland, über warum man nicht gut in Mathe sein muss, um Astronom zu werden. Also jede Menge interessante Sachen. Aliens, über Aliens gesprochen. Natürlich. Also alles kam vor.
Das sind und, mit diesem Asteroiden, diesem langgezogenen.
Genau. Und das verlinken wir, das könnt ihr nachhören. Und alles andere, was ich noch bewerben kann, bewerbe ich dann beim nächsten Mal. Da gibt es dann vielleicht gibt es dann wirklich was Neues.
Bei Gelegenheit erscheint an dieser Stelle Ihre Werbung hier. Ja. Genau. Na denn, Florian Freistetter, vielen Dank.
Holger, danke dir.
Und euch wie immer vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.